Hallo zusammen, hier ist wieder das SEO-Haus, euer Podcast zu SEO und allem, was uns sonst so beschäftigt. Von und mit der großartigen Lisa Stober und natürlich mit mir, Jens Faulbach.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier ist Jens Faultrath. Die Lisa ist leider krank, aber wir haben eine super Gästin da und zwar Katharina Stapel. Hallo Katharina.
Hi Jens, danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Und ich habe dich eingeladen, angehauen, weil uns, also vor allem mir, Lisa war ja leider nicht auf der SMX, euer Vortrag, also dem von dir und Pascal Fantou, da bitte jeder auch weiß, es gibt ja viele Pascals da draußen, habe ich mir sagen lassen, auf der SMX extrem gut gefallen hat und weil wir uns über den Vortrag schon am Referentendinner draußen vor der Tür lange unterhalten haben.
Ja.
Genau, und das fand ich wirklich sehr spannend und dieses Kernthema nochmal zu diskutieren, ich glaube, das kann für viele spannend sein. Aber erstmal zu dir ein paar Worte zur Vorstellung für den Fall, dass dich nicht jeder kennt, obwohl du ja die schöne Format hast auf Facebook. Ist Facebook, oder? Mit Pascal und dir, wo ihr
LinkedIn, Facebook und LinkedIn, YouTube, Twitch. Ja. Wobei Twitch, das nützt nichts. Da gucken wir schon die Bots zu.
Genau, ich sehe es auch immer nur, ich sehe es immer nur rein zufällig, wenn ich rumscrolle und ich bin schon so ich habe heute nichts mehr zu tun und dann sehe ich es mal, dann klicke ich mal rein, das sind meistens so die letzten 10 Minuten oder kommt von mir immer noch ein lustiger, dummer Kommentar, kriegst du ja immer mit. weil ich es auch irgendwie immer verpeile. Aber was ist da so eigentlich die Idee hinten dran?
Also die Idee hinten dran ist, ich komme ja aus dem verhaltensökonomischen Bereich und mache seit knapp, 20 Jahren jetzt alles rund um Verkaufsprozesse. Also ich analysiere kundenspezifisches Kaufverhalten und baue dann für Kunden Verkaufs- und Marketingstrategien auf. So. Und irgendwann, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube 2013, 2014, keine Ahnung, bin ich mit dem Fantou zusammengerauscht und seitdem streiten wir tatsächlich. Weil das ist einer der wenigen, mit dem man fachlich gut streiten kann, ohne dass es gleich persönlich wird. Der nimmt es einen auch nicht übel. Wir streiten die ganze Zeit darum, was ist eigentlich Sales, was ist eigentlich Marketing, wer muss eigentlich wen unter seine Fittiche nehmen. Und wir haben jetzt, glaube ich, einen ganz, ganz guten Weg gefunden. Und das probieren wir eben auch über diese Sendung zu machen, dass wir uns angucken, wie werden denn bestimmte Produkte verkauft und wie würden denn Kunden sie gerne kaufen wollen, wenn wir sie lassen würden.
Gleich direkt zu dem Format noch eine Frage. Dieses Jahr live. Gibt es davon kann man die später nachschauen?
Ja, auf YouTube auf jeden Fall sind die.
Ach so, okay.
Bei Twitch weiß ich es nicht. Und bei LinkedIn siehst du die auch noch, wenn du auf die Veranstaltung gehst dann.
Okay. Wie viel habt ihr da live, die so dabei sind? Weißt du das?
Oh, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Da sind die Zahlen auch tatsächlich unterschiedlich, aber es sind deutlich weniger als die Leute, die es sich dann danach angucken. Also die meisten gucken sich es hinterher an. Und es sind, obwohl ich immer überstaunt bin. Ich habe jetzt neulich, hat mich einer angeschrieben, ich kann heute leider nicht dabei sein. Da habe ich so gedacht, krass, ich wusste nicht mal, dass du überhaupt so guckst. Also
es ist auch gut schwierig. So. Ihr haltet halt die DSGVO, nehmt ihr halt ernst.
Ja. Unfreiwillig, aber ja. Wir nutzen dasselbe Tool wie der Tandler. Da war ich nämlich mal zu Gast und da fand ich das mega, die StreamYard. Und das macht total Bock, weil du da halt direkt interagieren kannst. Und wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, wo wir so viel Interaktion haben wie der Tandler, dann freue ich mich.
Genau. Grüße gehen raus an Markus Tanzler. Ich war ja letztens auch zu Gast. Da war eine fantastische Sendung. Leider ist die erste Hälfte, hat er das falsche Mikrofon. Also wir waren mit 8 Leuten im Raum und es war halt nicht das Raummikrofon, sondern das Notebook. Und wir hatten dann irgendwann gemerkt, dass alle beschwert haben, dass sie nichts hören konnten, aber gemerkt hatten, dass wir offensichtlich wild diskutiert hatten und keiner uns richtig verstehen konnte. Es tut mir auch sehr leid, das war eine super spannende Diskussion, weil auch noch Martin Splitt da war und Basti und Anke und so. Das war halt auf einem sehr, sehr guten Niveau und sehr spannende Fragen. Aber die zweite Hälfte ist zu hören, kann man auch nur sehr empfehlen. Und Grüße gehen raus nach München. Du bist jetzt aber auch schon 20 Jahre quasi mit dir selbst unterwegs. Also warst du bis so ab,
ja.
ab 10 Jahren selbstständig und dann jetzt schon 20 Jahre.
Ich bin 20 Jahre selbstständig.
Genau.
Ich bin seit der also ersten. Im
10. Lebensjahr selbstständig geworden und dann jetzt schon so mit 30 schon 20 Jahre.
Genau. Genau. Ja. Ja. Absolut. Ja. Frische genau. 29. Ja.
Und Firma heißt Stableflux GmbH. Und du bist immer alleine. Achso, hast recht. Aber das klingt halt so irgendwie.
Ja.
More international, aber dann ist man auch LTD und dann hat es wieder keine Glaubwürdigkeit. Vielleicht macht auch keinen Sinn.
Ja.
Stapelfuchs. Weil das Fuchs hinten so mit X geschrieben ist, deswegen habe ich es jetzt enger. Sorry, also aber ich arbeite an Bier. Du warst da immer alleine?
Nö, ich habe hin und wieder mal Leute gehabt, aber ich muss fairerweise dazu sagen, ich bin nicht der beste Chef. Bin ich wirklich nicht. Also ich bin viel zu schnell, ich setze viel zu viel voraus. Das macht keinen Bock so für alle Beteiligten. Von daher habe ich eine Festangestellte, ja. Und ansonsten arbeite ich ausschließlich mit Freelancern.
Verstehe.
Ja, so leid es mir tut, aber so ist es.
Leider, heute ist es keine für einen Einsteiger keine Karrierechance bei dir. Aber gute Freelancer können dich ja gerne mal anfragen, wenn man zusammen was hinkriegt. Also meine Frau fährt ja ein ähnliches Konzept. Ich kann das auch verstehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich persönlich ein guter Chef bin. Du musst andere Leute fragen, also die hier arbeiten. Da wirst du Gutes und Schlechtes hören, nehme ich mal an, wie es so ist im Leben. Aber ich persönlich habe ja gerne langen Bezug zu Leuten und Menschen eigentlich ganz gerne. Klar, muss man gucken, wie man die Payroll immer irgendwie gewuppt kriegt. Das ist natürlich dann die andere Aufgabe. Was ich sehr spannend finde, du bist ja auch Dozentin an diversen Stellen. Und eine fand ich hier ganz, ganz spannend, und zwar Bundesfachzentrum Metall und Technik Nordrhein, GmbH. Das klingt ja nach guter alter deutscher Ingenieurskunst-Tradition, also da, wo viel Know-how sitzt und wo wir immer denken, da muss man jetzt so ein bisschen Marketing, Digitalisierung, könnte denen wahrscheinlich helfen, aber es sind Leute, vor denen man sehr großen Respekt haben muss, weil die schon seit langer Zeit wissen, wie ihr Geschäft funktioniert und da richtig in der realen Welt Dinge machen. Wir machen das ja nicht, wir machen ja so.
Gedöns halt.
Genau, Gedöns.
Genau. Wir tüdeln rum. Ja, das war eher so Zufall. Also ich glaube, da bin ich jetzt nicht wegen mir angefragt worden, sondern weil die echt Not hatten. Alles rund um BWL, Unternehmensführung und sowas findet da statt. Ja.
Also genau. Ist da die Zielgruppe, sind das junge Leute, die anfangen, oder hat man da auch Weiterbildung mit dabei?
Da hast du auch Weiterbildung mit dabei, da sind auch Leute mit Meister und sowas. Also, ja. Aber die stehen mitten im Leben. Also ich mag das aber, muss man dazu sagen. Also ich mag das, wenn Leute so einen Arsch voll Praxiserfahrung haben und man auch auf diesem Niveau reden kann. Und reine Theoretiker liegen mir nicht ganz so, muss ich ehrlich sagen.
Verstehe ich. Also ich habe das auch deswegen angesprochen, die anderen kennt man, was da drin steht. Das ist aber hier einfach schon außergewöhnlich. Und das ist natürlich, also ich habe solche Kontakte nicht jetzt ins Handwerk rein, also weil man Meister und so etwas trifft, ist auch ein fehlt einem eine wichtige Perspektive, muss man einfach sagen. Also wenn ich das einer angefragt hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch gerne gemacht, aus dem Grund, weil es schon eine spannende Perspektive ist auf
total.
Das Leben.
Absolut. Also mein Mann ist ja auch im Erstberuf Dachdecker. Der ist mittlerweile aber Bauingenieur und dann nochmal weitergegangen in den Berufsschulzweig. Also der hat auch ganz viel mit diesen jungen Menschen zu tun. Und von daher, ja, lag das irgendwie auch ein bisschen nah, da auch ein bisschen was zu machen.
Aber das ist ja cool. So, aber damit, glaube ich, haben wir dich jetzt, glaube ich, hinreichend. Haben wir noch was Wichtiges vergessen? Nein. Wir nachher noch ein paar Punkte, aber exakt. So, also unser Thema ist, wie schon gesagt, bei der SMX ging es natürlich, wir können die Frage auch erweitern, aber bei der SMX ging es ja darum, Search Marketing oder doch, also eigentlich ist ja euer Sachen, wie kann ich mein Budget sichern? Das war so ein bisschen der Bait, genau. Aber Hintergrund, Vertrieb hat, wird in der Regel nicht budgetiert, Marketing schon. Deswegen ist die Frage schon mal die einfachste, wo man sich einordnen möchte. Und Search-Marketing müsste jetzt nicht eigentlich Search-Vertrieb rennen oder ist es nicht eigentlich näher am Sales? Das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich das Thema auch schon an vielen Stellen hatte, aber wie hat euch das, okay, mit Pascal und ihr ist klar, warum ein das Trigger, trotz, also mir, weil ich euch erkenne. Aber was war der Trigger, wo ihr gesagt habt, das muss man einfach mal hier hinter Frage stellen und was impliziert diese Frage, die man so einfach ausspricht eigentlich?
Ich glaube, zusammengekommen sind wir, der eigentliche Trigger war ein gemeinschaftliches Projekt, was wir gemacht haben, wo ich echt in den Kampf ziehen musste, um da ein bisschen Sales-Perspektive reinzukriegen. Ich meine, du kennst Pascal auch schon relativ lange. Das ist ein sehr toleranter Mensch, aber natürlich auch ein sehr starkes Gegenüber, ne? Was so auch natürlich so seine Vorstellung hat. Und so haben wir 1,5 Jahre im Projekt gekämpft und haben dann, also ich konnte mich Gott sei Dank durchsetzen und wir haben da viel rumgefeilt. Und letztendlich ist es der Budgetdruck beim Kunden, ne? Und für mich als Dienstleister nochmal 10-mal mehr. Also wenn ich jetzt rausgehe und sage, pass mal auf, du willst deinen Umsatz verdoppelt haben, naja, dann kauf mich halt ein, ist ja kein Ding, kriegen wir hin. Dann ist die Klappe natürlich relativ groß und dann ist der Druck, der Trigger ist natürlich, dann musst du auch liefern. So. Also dann musst du auch zusehen, dass das Ganze auch funktioniert. Und ich habe ja auch von euch super viel gelernt, muss ich sagen. Also es ist ja eine super, super spannende Branche. Aber ich habe eben auch gelernt, dass SEO nicht unbedingt in die Bilanz einspielen muss. Und das war für mich schon immer ein Fragezeichen. So, wie kann das sein? Also wofür ist es dann gut? So. Also mir ist das Thema Sichtbarkeit schon klar, daran liegt es jetzt nicht so. Aber dass dieser Fokus auf am Ende steht ein Produkt, wo es irgendwo klingeln muss, ja. Also irgendwo muss der SEOler oder auch der SEAler genauso, müssen sich auch irgendwann fragen, das, was wir machen, ist das Ziel Sichtbarkeit das einzige Ziel oder welches Ziel hat denn die Sichtbarkeit? So, und da habe ich noch nicht so richtig den Drive gefunden. Und so, das war der Trigger, ja.
Das verstehe ich. Da bist du ja bei mir exakt beim Richtigen, der dir komplett absolut zustimmt. Ich glaube, ich sage das auch schon, also seit Ewigkeiten. Sichtbarkeit ist eine Metrik für den SEO. Der hat in keinem Management Report etwas zu suchen. Ja. Weil ich bin schon hingegangen, okay, das habt ihr schon mal versucht, eure Sichtbarkeitskurve, wenn die richtig geil gestiegen ist, seid jetzt von 1 auf 100 bei Sistix, seid ihr die richtigen Mega-Helden, jetzt gehen wir damit zum Bäcker und kaufen damit was ein Brötchen. Viel Spaß. Das ist halt nichts. Ich muss es am Ende immer irgendwie in Euros übersetzen können. Entweder ich oder jemand, der über mir sitzt in der Kette, dem ich zuliefer und der aus meinen Zahlen etwas anderes machen kann. Das hängt ja, davon sehr am Geschäftsmodell. Weißt du, also, ich meine, wir haben viele Kunden, die sind klassisch Publisher, das heißt Ad-getrieben. Also nicht alles, gibt ja auch Plus und Ad. Aber wenn ich Ad-getrieben bin, ist es relativ trivial. Mehr Traffic ist instant mehr Geld. Punkt. Du kannst natürlich auch, das ist auch ganz wichtig, das ganze Yield Optimization, also wie viel Werbemittel kriege ich drauf etc. und wie kann ich die verkaufen? Also das ist genauso, wenn ich natürlich mehr aus der Seite raushole, mal der Seiten habe ich auch wesentlich mehr Geld, aber beides sind das die beiden Faktoren, die ich habe und ich liefere den einen zu. Und da kann ich natürlich einen Report sagen, ich liefere dir einfach den Traffic, weil Traffic ist umgesetzt, instant, du kennst dann ETKP, kannst du im Kopf umschlagen. Im E-Commerce kann ich nicht sagen, Traffic ist mehr Geld. Aber ich kann den falschen Traffic holen im SEO. Und dann kannst du die, also lass mal Convert und dann die ganzen, was anderes noch kommt, ganz raus. Ich kann schlicht und ergreifend den falschen Traffic holen. Dann habe ich mehr Traffic, kann aber nichts verkaufen, weil die Leute gar keine Lust haben, was zu kaufen, weil die habe ich falsch geholt. Und vielleicht auch so falsch, dass sie nicht mal in der Customer Journey irgendwie sagen kann, ich kann damit was anderes machen, um die vielleicht später abzuholen, weil die im Prozess noch so weit vorne sind. Weil auch das immer wieder gerne Leute sagen, du kriegst, wir machen hier SEO, wir kriegen 500 Content-Stücke im Monat, die hauen wir da in irgendein Magazin raus und keiner schaut mehr hin, welche Texte es sind. Und dann steht da halt Gott und die Welt. Und ich werde halt über einen Text, wie ich Ostereier bemale, keine SaaS-Software verkaufen.
Nee, leider nicht. Geht leider nicht. Aber man, also was ich aber auch gesehen habe, ist, dass in den Unternehmen, zu denen ich gerufen werde, das mögen jetzt auch unternehmensspezifische Probleme sein, weswegen ich gerufen werde, aber letztendlich die Durchmessung der Customer Journey, also die sehe ich nicht durchgehend. Ich sehe, da misst irgendwer Traffic, dann sehe ich, da misst irgendwer Conversion, dann hat irgendwer mal ein Google Analytics aufgesetzt und so weiter und so fort, aber am Ende des Tages musst du ja sagen können, okay, hier ist ein Kaufabschluss passiert, hier ist eine Summe, die bei mir wirklich in den Bilanzen auftaucht. Wie ist der denn Kunde geworden? Also diesen Weg dorthin, den sehe ich nicht abgemessen. Und das ist auch ein großes Problem, wo ich dann auch sagen muss, da, wie kommt der SEO an sein Wissen? Also ich glaube, ein SEO, da muss ja natürlich auch wissen, was sind denn die Themen, die verkaufen? Oder welche Themen helfen denn dem Vertrieb? Das kann ja auch mal Thema sein. Ja, also wenn der Vertriebler beispielsweise Telefonabschluss macht oder ein persönliches Gespräch, wie auch immer, dann auch zu wissen, was braucht der denn von mir an Informationen oder an Vorqualifizierung oder wie immer man das auch nennen möchte, damit hinten raus ein guter Abschluss passieren kann. Und diese Verbindung sehe ich überhaupt nicht. Und das ist total schade, weil da liegt ein krasser Wumms drin. So.
Absolut, aber und erstmal möchte ich ganz unterstreichen, das finde ich sehr schön, weil du das gerade gesagt hast. Wir haben natürlich einen Wahrnehmungsbias drin, wir beide, weil wir sind da beratenden Zunft, wo uns kommen Leute, die besser werden wollen. Ja. Leute, die es richtig gut machen, die lernen wir in der Regel nicht kennen.
Genau.
So, ja. Deswegen heißt das nicht, und das finde ich super, dass man das, weil das vergisst man oft, weil wir haben da einen wahnsinnigen Bias drin, was das Total. Thema betrifft.
Total. Mich holt man nicht, wenn es gut läuft.
Mich auch nicht. Außer halt mal vielleicht so Kaffee oder Bier, aber das ist ja nicht bezahlt. Die andere Sache ist absolut auch richtig, wenn wir geholt werden, exakt das gleiche Bild, von Customer Journey muss man gar nicht reden, die ist weit weg, sondern ich habe schon oft das Problem, ist das überhaupt eine Webanalyse da und wenn ja, misst die überhaupt das richtige, sind überhaupt Ziele hinterlegt? Also Klassiker ist ja auch, es ist einfach da. Und dann schaut man sich die Reports an, die da draußen generiert werden, standardmäßig, und das war's. Und wenn du dann sagst, du Zielerreichung, ja, wir sind ja kein E-Commerce-Unternehmen, wir haben keinen Warenkorb. Ja, was ist denn da der Ziel der Webseite? Ja, wir sind Marketing, wir wollen halt Leads generieren. Okay, habt ihr ein Lead-Formular? Ja, was kostet dich denn so ein Lead? Ja, das weiß ich nicht. Okay. Okay, was bist du bereit für ein Lead zu zahlen? Und der Webseite, das weiß ich nicht. Okay, an der Messe. Irgendwas, weil das kann ich dann ja mal als Lead-Wert für so eine Anfrage reingeben, obwohl wir noch gar nicht geprüft haben, ob sie die gleiche Qualität haben. Nur, dass wir erstmal einen Anfang haben. Und dann kann man nämlich auch überlegen, ob Maßnahmen anfangen, sich zu bezahlen und so, ob sie ähnlich teuer sind wie Messe zum Beispiel oder irgendwas. Also genau, an die Sachen kommt man dann. Aber das ist oft nicht da. Das gebe ich dir recht bei den Leuten, die da anfragen.
Ja, und was, weil du gerade noch sagst, so KPIs und so weiter, also da ich komme aus einer anderen Ecke. KPIs sind für mich nur Ergebnisse. Also ich versuche natürlich immer zu erfassen, wie ist es dazu gekommen. So. Also ich erinnere mich an ein Projekt, da war die Seitenabbruchrate enorm hoch und alle haben Stress gehabt und ich gucke drauf und denke, ja, läuft alles gut. Geht nicht anders, muss es sein. Vollkommen okay. Also wenn du dir das Kundenkaufverhalten anguckst, ist es in ihrem Entscheidungsweg völlig normal, dass sie andere Anbieter angucken, dass sie vergleichen, dass sie suchen, dass es ein Prozess über mehrere Tage, manchmal auch Wochen ist. Es würde mich wundern, wenn die Seitenabbruchrate niedrig ist. Und dann wird alles versucht, um diese Seitenabbruchrate so klein wie nur möglich zu kriegen. Und da werden da wilde Sachen gemacht. Und dann denke ich, stopp. Also warum? Es ist Quatsch. So. Also dieses klassische Kundenkaufverhalten überhaupt erstmal zu begreifen, also da sehe ich uns noch weit von entfernt, das muss ich wirklich sagen. Also was wir sehen, gerade im E-Commerce, sind ja irgendwelche Seiten, die aneinander geklatscht sind, Produktdetailseiten wie auch so Ramschläden, das kannst du noch so viel mit Glitzer bestreuen, noch so viel schön bling-bling machen und drehende Bilder, alles gut und schön. Aber es ist letztendlich ein Regalsystem, wo Produkte aufgereiht sind. Mehr ist es nicht. So, und das hat natürlich mit Verkaufen nichts zu tun.
Genau. Ich habe auch immer ganz gerne, also mein Lieblingsfeld, ich bin ja ein bisschen aus der Informationsarchitektur kommen und da sind natürlich für mich ein wichtiges Arbeitsfeld die Produktlisting-Seiten. Und da habe ich auch immer so einen lustigen Slide, wo da steht, okay, Kinder, die sehen halt einfach aus wie Wühltische, also Schuhe. Ja. Und dann kannst du, guck mal, wir haben 38.000 Schuhe, rotz hin. Ich so, was soll ich jetzt machen? Glaubst du, der erste Schuh ist den ich brauche? Also was soll das? Offensichtlich musst du mich ja weiter qualifizieren, weil die Anfrage zu blöd ist, um den Sinn, weil er kommt als erstes, ja, was soll ich denn sagen? Der sagt nur Schuhe. Ich so, ja, du musst ihn fragen, welche? Also du kannst auch im Ladengeschäft, sagt dir keiner, Schuhe da hinten, viel Spaß. Ja. Das passiert halt einfach nicht, sondern offensichtlich muss ich jetzt fragen, welcher? Ist ja naheliegend, weil ich kann auf diese Anfrage keine sinnvollen Produkte ausliefern. Soweit bin ich noch nicht.
Oder so solche netten Fragen wie, für welchen Anlass?
Ja, genau.
Also das ist auch ein schönes Beispiel. Das war mal für Maßanzüge, ne? Also das war eigentlich ganz cool gemacht. Dann hat man irgendwie Daten gesammelt, wie dieser Kunde einen Anzug für sich kauft, ne? So. Und dann hat er das im Checkout drin. Und was wird ihm dann zusätzlich angeboten? Gürtel, Hosen, Schuhe und so weiter, wo ich dann denke, warum? Du weißt doch, was für Anzüge er haben will. Du kannst doch darauf nicht auf deine Schuhe schließen. Das sind doch zwei völlig verschiedene Fragen. Natürlich braucht er vielleicht ein paar Schuhe, aber vielleicht will er quietschrote Sneaker dazu anziehen. Und gar nicht die klassischen Schuhe. Das weißt du doch gar nicht. Total verschenkt. Was wir aber wissen ist, was er für Anzüge haben will. Dann biet ihm noch einen zweiten an. Macht nur keiner, weil wenn man so drüber redet, glauben alle, das ist Schwachsinn. Ist übrigens kein Schwachsinn. Das funktioniert mega gut. Tatsächlich haben wir ausprobiert. Die Leute kaufen eher einen zweiten Anzug, anstatt ein paar Schuhe, was sie nicht haben wollen.
Absolut. Also und da, ich komme jetzt drauf hin, weil es, also wie gesagt, ich komme mit diesem Wühltisch-Thema und sage, du musst die Leute qualifizieren. Sag immer, ja, ich habe ja die Navigation an, also ich habe ja dann, um mich reinzunähern, sage ich, ja, aber vom Screen nimmt die Navigation so 10% Raum ein und 90% ist, ja, wo wir jetzt gerade festgestellt haben, dass es useless ist. Dann muss man es mal umdrehen. Das hat Cyberport immer ganz schön gemacht, jetzt hat er ein Notebook. Da kamen erst die ganzen Auswahlfilter, die kann man auch schöner machen. Aber erstmal war das der Hauptscreen und unten drunter wurden dann gesehen, hat man gesagt, du, wir haben so viele Notebook, da wurden auch welche angezeigt, für den Fall, dass doch einer sagt, ich möchte da irgendwie. Aber der Main Content waren erstmal die Filter. Ob das dann die richtigen sind oder so, ist erstmal eine ganz andere Frage. Aber erstmal die Gewichtung umzudrehen.
Ja, klar.
Und zu den Filtern war natürlich dann das spannende Thema, was ihr erzählt habt mit denen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, darüber hatte ich vorher gar nicht nachgedacht. Es ist so, weißt du, so, in dem Moment, wo es einmal sagt, ist es aber instant obvious, weißt du, das Eikolumbus ist egal, dass ihr gesagt habt, okay, wenn ich dann filter ich halt auf 1.000 Euro, dann werde ich immer mit weniger als 1.000 Euro rausgehen. Was halt in Real-Ladengeschäft nicht passiert. Wenn ich da, also wenn ich jetzt hier Anzug einkaufen gehe, gehe ich in der Regel auch mit 2 raus. Weißt du, weil das ist noch schön, das sah auch schön aus und dann sagt man, ja, okay, wenn es Geld für 2, kann ich auch 2 mitnehmen. Also man geht in der Regel mit mehr raus, als man reingekommen ist. Das ist Vertrieb, wenn da ein Verkäufer
absolut
ist.
Absolut, und das ist online noch nicht gut gelandet. Wir verkaufen über Preis. So ein bisschen das Amazon-Prinzip, ne? Wir hauen die Produkte hin, so, und dann spielen wir irgendwie so ein bisschen. Wir haben jetzt irgendwie auch gelernt, man muss 3 Produkte anbieten, das, was man verkaufen will, in die Mitte und so ein Quatsch, weißt du? Das mag alles gut funktionieren. Das ist alles tolle Taschenspielertrick, sage ich mal, aber das hat mit Verkaufen nichts zu tun. So. Also wenn du den Bedarf des Kunden erfasst, und das braucht nochmal Zeit. Und wir müssen die Kunden nicht zum Checkout treten und dahin prügeln mit möglichst kurzer Zeit. Das ist Quatsch. Wenn wir ihnen zuhören, wenn wir den Bedarf erfassen, mal so ein bisschen gucken, welche Einwände hat ein Kunde auch, natürlich verkaufen wir dann über Preis. Weil darum, es geht nicht um den Preis, sondern es geht um das Produkt und um den Wert, den es für den Kunden hat. Und da, wir sind online eher so die Hardseller, würde ich sagen. So, kauf du Sau.
Ne? Genau.
So. Ja, das ist sehr schade.
Absolut.
Das ist kein guter Umgang. Und die noch, ja, echt nicht. Ich finde das furchtbar. Und dann noch so zum Kauf zu manipulieren, finde ich noch viel schlimmer. Das finde ich, das ist respektlos, finde ich. Nicht okay.
Naja, absolut. Also ich meine, ich komme ja auch, wie gesagt, kommen wir zu dem Anzugthema. Wenn ich da rauskomme, fühle ich mich ja gut, weil ich 2 Anzüge habe, die mir wirklich gefallen. Ich fühle mich ja nicht übers Ohr. Ja, ich weiß ja, ich treffe die bewusste Entscheidung, ich gebe jetzt mehr aus, als ich wollte. Ich weiß das in der ganzen Strecke. Ich bin nicht hinters Licht geführt. Ich sage dann, ah, komm, das kannst du dir noch gönnen, weil du fühlst dich damit jetzt echt wohl.
Ja.
Genau, dann gönne ich mir das, verstehst du? Und ich gehe da raus. Ich wurde nicht hier mit irgendwie Verhaltensbias ausgetrickst oder so. Also, oder man kann auch sagen, es wurde so gut ausgetrickst, dass du danach wenigstens wohlfühlst, dann ist immer noch okay. Aber eigentlich ist ja mein Bedürfnis in der Regel, macht es ja auch Sinn, weißt du, wenn man merkt, man braucht mal neuen Anzug, passt in der Regel eigentlich alle neu, also bei mir meistens so.
Ja.
Deswegen macht es auch Sinn, dass du dir gleich mehr holst. Ja, ich habe jetzt weil man irgendwie abgenommen oder zugenommen, ich bin ja so ein Mensch, ich habe jetzt gerade wieder 10 Kilo irgendwie letztem Jahr runter und die halten jetzt auch sehr stabil, aber dann brauchst du neue Kleidung,
ja,
lustigerweise.
Falsche Runde hier.
Exakt, aber wie gesagt, dann geht es einem ja gut und ein guter Verkäufer fühlt ja, dass man sich am Ende gut fühlt mit seiner Entscheidung und sicher fühlt. Und ja, die Unsicherheit im Online ist halt sehr groß und da hilft mir kein TÜV-Siegel oder ein bester Online-Store 2024 Quartal 1-Siegel und was es da alles gibt. Ich sag mal, ich bin ja persönlich so ein Mensch, ich bin ja bereit, gerne für Reisen Geld ausgeben. Ich kotze online. Ich kotze so ab. Es gibt nichts Schlimmeres als Reiseseiten. Weil ich 5000 Fragen habe, die ich nicht beantwortet kriege. Und dann bin ich am Ende nicht bereit, Geld auszugeben, weil ich nicht sicher bin. Die Filter machen mich verrückt, weil da alles mögliche abgefragt wird, aber nicht das, was ich brauche. Und es ist ein Pain in the ass. Und so einfache Sachen, wenn du sagst, so, hast Kind, ist Anreise so ein Thema. Da steht dann da irgendwie Flug 8 Stunden, da sagst du, ach nee, da ist irgendwo dann im Kleingruppen, nee, ich halte da an in dem Flughafen und sitze da 4 Stunden rum. Das ist ein Riesenunterschied, 8 Stunden im Flugzeug, bin ich aber 4 Stunden draußen, muss irgendwie da rumrennen oder so. Was willst du vorher einfach wissen? Ordentlich, also richtig ordentlich. Und wenn du einfach, wenn ich sagen könnte, guck mal, Kinders, wie im Reisebüro, das möchte ich eigentlich erleben. Das ist mein Erlebnisbedürfnis. Eigentlich ist mir die Destination egal. Ich filter da nur, weil es die erste Frage ist, die ich kriege.
Ja, und das ist so ein bisschen das Problem und das müssen wir jetzt überwinden. Also wir, als die Welt online ging, musste das technisch gelöst werden. Wir haben es jetzt technisch gelöst und jetzt ist mal gut. So. Also wir müssen jetzt aus dieser Technikperspektive mal raus und müssen uns wirklich mal mit dem Kunden beschäftigen und mal gucken, was können wir da irgendwie Cleveres mitmachen. So, es geht, also es ist nicht okay, einfach nur hochpreisig verkaufen zu wollen, ja, eine schöne Reise dem Faulrad andrehen zu wollen und nicht die richtigen Fragen zu stellen. Dabei ist es ja nicht so schwer. Tun immer alle so, als ob das ein Hexenwerk ist. Es ist nicht so schwer. Also spätestens wenn du mal selber reist, kommst du auf die Fragen, die Menschen so haben. Also es ist jetzt nicht, also dafür muss man jetzt nicht Verhaltensökonomie studiert haben. Das sage ich ganz offen. Also da reicht ein bisschen Gehirnschmalz.
Exakt. So, und jetzt kommen wir mal zu dir zurück. Du hast jetzt so ein Mandat, von wegen Leute wollen hier besser werden. Und du landest wirst dir wahrscheinlich angefragt von Marketing-Leute, weil es irgendeinem Grund Online-Marketing halt da hängt, weil Marketing im Namen ist. Wie gehst du dann vor?
Professionelle Antwort oder ehrliche?
Die funktioniert halbwegs.
Also allererst, mache ich mir einen Überblick darüber, wie dort gearbeitet wird und versuche zu erfassen, wie dort das Mindset der Leute ist. Weil das ist für mich persönlich der größte Stolperstein. So, eine Analyse zu machen, wie Menschen ein Produkt kaufen, das ist Fleißarbeit. Das mache ich von zu Hause aus. Das ist relativ easy. Für mich relativ easy. Das Komplizierte für mich wird immer, das dann in die Organisation zu überführen und klar zu machen, okay, wir haben es hier schwarz auf weiß, wir haben hier ein sauberes Datenmaterial, die Wahrscheinlichkeit, dass das, wenn wir das so und so machen würden, ist relativ hoch, dass wir da um ein Vielfaches verkaufen und dass du um ein Vielfaches Ausgaben einsparst, weil du einfach ein paar Dinge machst, die unnötig sind. So kann man ja ganz klar sehen. Das ist ja keine Meinung, das ist ja Material, was man da sammelt. Aber diesen Schritt hinzukriegen, also das ist so krass viel Arbeit. Also das kann man sich kaum vorstellen. Das ist wirklich, bis man dann alle im Boot hat, bis man dann alle überzeugt hat. Und dann kommt aber noch jemand mit einer Meinung und noch jemand mit einer Meinung. Dann kommt noch jemand, der hat nochmal was anderes auf der Agenda. Das sind eher die Dinge, die es kompliziert machen. Und von daher, ich glaube, ich habe das auch in dem Vortrag gesagt, ist ein Großteil meiner Arbeit besteht darin, mich mit Leuten auszutauschen, versuchen sie zu verstehen, und einen Arsch voll Kekse zu backen. Das ist wirklich so. Also einfach um zu gucken, wie kriegen wir das gemeinsam gut auf die Straße. Du hast dann auch oftmals ganz viele verletzte Sachen. Ja, wir liefern so viel, aber der Vertrieb ist zu blöd, um da die Abschlüsse zu machen. Ne? Gehst du zum Vertrieb, die sagen, oh, das Marketing, die sind so bescheuert. Ja, die schicken uns Leute, mit denen können wir überhaupt nichts anfangen. So, wir wissen auch gar nicht, was die da machen. Also im Grunde, ehrlich gesagt, ein reines Kommunikationsproblem. Und wie geht man miteinander um? Und das ist tatsächlich, darf man nicht laut sagen. Aber die professionelle Antwort wäre, ich mache eine saubere Kundenkaufanalyse und implementiere das dann.
Das Implementieren ist immer die spannende Geschichte. Aber wie gesagt, das hast du uns ja an der Stelle voraus. Ich bin jetzt kein Verkaufspsychologe, ich hab hier auch keinen. Aber trotzdem fangen wir ja auch immer an, also wenn ein neues Thema ist und das ist, wie gesagt, wenn es jetzt nicht Verlag ist, da läuft das Ganze ein bisschen anders. Aber wenn wir so B2B haben und was dann öfters mal ist, da sitzt man halt oft da und weiß halt nicht, was sie wollen. Also so war mal SEO-Strategie sehr drauf für XYZ und man schaut sich an und liest es und liest die Seite und sagt, ich komme einfach nicht hinten dran, welches Problem ich haben muss für das Produkt. Ich weiß nicht mal genau, was es tut. Also obwohl hier viel steht und viele Grafiken sind und alles ganz toll. Aber ich glaube, ich könnte jetzt mir 100 Produkte und ich könnte die Texte auch beliebig austauschen, weil es halt alles so die gleichen Adjektive und die gleichen Verben mit Anglizismen vollgestreut und alles ist sehr awesome, aber ich habe einfach keine Ahnung, was es ist. So. Und in der Regel fragen wir dann, bitte gib uns mal ein Briefing, erklärt uns das mal. Hat man so eine Personalvermittlung, das weiß ich, was es tut, wobei die jetzt nicht Personal vermittelt haben, sondern die haben eigentlich im Recruiting-Prozess geholfen, Auswahlprozess, also mal ganz was ganz Spezielles. Das wurde auf der Seite auch nicht so klar, man dachte eher, die sind Headhunter, eigentlich sind sie keine Headhunter, machen andere, sondern die kommen im Step danach, war schon mal das erste Thema, aber dann haben die immer gesagt, du, wir sind, machen professionellen Selektionsprozess. Und dann habe ich gesagt, könnt ihr mir mal bitte kurz erklären, wie ich einen Selektionsprozess unprofessionell mache, damit ich weiß, was der Unterschied ist?
Das ist eine schöne Frage.
Genau, und er hat auch gesagt, ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich so, okay, aber die Frage müssen wir uns stellen, weil der Satz ist halt sehr dünn und da wird jeder hinschreiben. Also ich muss das mit irgendetwas unterlegen. Was ist denn professionell? Bitte. Und das lässt sich halt einfach beantworten, wenn man versucht, das andere mal zu denken. Also und solche Fragen stellen wir halt. Und da kommen wir schon relativ weit. Aber gerade ein B2B-Case, wir haben da zwei Meetings gehabt, die Marketing haben uns erzählt und waren offensichtlich auch sehr addicted zu ihrem Produkt, aber ich habe mir das Frecken kein Problem eingefallen, falls ich das so benutzt. Also ich kam nicht drauf. Mein Kollege war gerade, was soll ich da mir eine Kampagne aus? Keine Ahnung. So, und da habe ich auch gesagt, könnten wir bitte das nächste Meeting eure Vertriebler haben? Damit, ja, die sitzen aber nicht hier, die sind ja on the road. Macht Sinn, das ist ja ihr Job, aber die werden ja irgendwann Office-Tag haben. Ja, aber die haben eine andere Base. Ich so, wo ist die denn? Ja, ich weiß, Essen, was ist irgendwas. Ich so, okay, dann gehe ich da auch hin. Aber ich verstehe es nicht. Ich muss wissen, wie die diese Software verkaufen. Wo die drüber, welche Hürden müssen die argumentativ drüber? Welche Probleme sprechen die an? Aber das steht doch alles, haben ja doch zwei Meetings erklärt und ich verstehe es nicht. Und ich bin aus einem ähnlichen Business und ich verstehe kein Wort, was sie sagen. Ich verstehe es einfach nicht.
Und ich glaube, das merken viele gar nicht. In ihrer Produktverliebtheit und in der Welt ihrer eigenen Sprache, ich glaube, verliert man so ein bisschen den Bezug dazu, dass ein Gegenüber ganz woanders steht.
Ja.
Was der eigentlich braucht.
Genau, aber dann hat man aus dem Gespräch gemerkt, die waren nicht so glücklich, mit uns zum Vertrieb zu schicken, weil sie dann mit dem Vertrieb reden mussten und die mochten sich nicht.
Ja, Klassiker. Ja.
Genau, und ich glaube, es kam leider auch nie dazu. Also wir haben an der Stelle auch abgebrochen, weil waren sehr sauer, dass ich die Forderung gestellt habe und habe dann gesagt, okay, dann kann ich für euch nicht arbeiten, weil ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof, dann müsst ihr jemand anderen fragen, aber ich kann es nicht. Wenn ich ein Produkt nicht verstehe, kann ich leider überhaupt nichts machen. Geht nicht.
Das ist so verrückt.
Und und ich kann mir aber gut vorstellen, das haben sie auch ein bisschen aus der Hand, dass der Vertrieb auch immer gegen sie kämpft, weil die immer sagen, dass sie schlechte Leads bringen, was du gerade vorher erzählt hast. Und das kann ich mir aber vorstellen, weil da können nur sehr verwirrte Leute ankommen.
Ja klar, wenn du dich nicht unterhältst, woher willst du denn wissen, was der andere braucht? Oder wo, also ich verstehe gar nicht, wie das gehen kann. Also es geht immer irgendwie, aber ich glaube, das ist was, was uns oder was jetzt auch schon aktuell dem E-Commerce und allen anderen auch auf die Füße fällt. Also es ist einfach nicht mehr im Bereich des Leistbaren. Also wir haben einen extrem satten Markt, das muss man auch sagen. Das heißt, der Kunde kann ist mit einem Klick woanders, ohne mit der Wimper zu zucken. Also bei dieser krassen Vergleichbarkeit, da musst du es einfach extrem gut machen, um den Kunden auch wirklich abzuholen und auch im besten Fall auch zu behalten. So, und das geht in meiner Welt nicht ohne diesen Austausch. Wie soll das gehen?
Absolut.
Und ich glaube auch, die Zeit der großen Marken sehe ich auch mal angekratzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, auch die Zeiten werden langfristig vorbei sein, dass man sich auf einen großen Brand ausruhen kann und alles andere, na, das wird schon laufen. Wir sind ja XY, wir brauchen nichts machen. Also puh, weil ich immer wieder halte ich für eine steile These.
Ja, klar, definitiv. Komme ich aber gleich drauf zurück, weil das Thema ist ja, du hast ja den konkreten Case mitgehabt und da geht es ja auch um eine große Marke und die kann ja aufgrund ihrer Marke mehr verkaufen, wenn sie es richtig tut. Unter einer anderen Marke hätte man diesen Case so wahrscheinlich nicht fahren können. Vielleicht auch oder auch nicht, aber ist ja per se das Vertrauen da gewesen, dass man per se gute Qualität kriegt aufgrund des Namens. Kann ich mir jetzt vorstellen, wenn man...
Kann sein, ja. Kann sein, also müsste man tatsächlich mal einen Vergleich machen. Auf der anderen Seite mit meiner Brille gesehen ist ein Siebtel der Leute hat nur Prestige, also Marke als Kaufmotiv. Die anderen 6/7 haben es nicht. So, ne?
Ja.
Muss aber mal gucken. Aber klar, den Test muss man fahren. Also.
Aber du weißt ja, wie das mit Eigenangaben ist. Es kann trotzdem im Hintergrund, also das ist dann blöd, weil wir können es nicht beweisen. Also eine Theorie, die nicht beweisungsfähig ist, ist immer eine Kacktheorie, weil ich damit nicht arbeiten kann. Deswegen haken
ja,
dran,
ist alles zu sagen, was ich hinten
dran. Also deswegen, das ist Kritik an mich selbst von dem, was ich jetzt sage. Also das kann man alles wegwerfen, weil wir können es einfach nicht beweisen. Ich kann mir bloß vorstellen, dass wenn ich eine sehr vertrauenswürdige Frage habe und ich habe dann ja die Leute in einen längeren Prozessreihe geführt, dass ich dann bereit bin, mit dem, was als Output kommt, diesen Leuten, dieser Marke eher zu glauben, auch wenn Prestige nicht mein, es geht um Glaubwürdigkeit, dass wenn ich mit denen in einem Online-Beratungsprozess durchgehe, dass die mit mir ehrlich umgehen. Also das war jetzt nicht Prestige, sondern Vertrauenswürdigkeit und Ehrlichkeit, habe ich gemeint. Das ist jetzt, wenn du Rostov Waschmaschine heißt, vielleicht nicht so gegeben.
Das lag, glaube ich, weniger an der Marke als an einer ehrlichen Kommunikation. Also ich kann dir sagen, die Analyse hat zum Beispiel auch ergeben, nicht nur diese berühmten 30 Fragen, die Kunden sich so stellen, wenn sie eine Waschmaschine kaufen, sondern sie wollen tatsächlich Ehrlichkeit und Transparenz. Das heißt, das, was der Kunde will, ist eher zu sagen, bei uns funktionieren bestimmte Dinge nicht, Kunden haben das so und so gelöst oder das ist unser Hack dafür, ja, also sogar eher Fehler zugeben und transparent zu sein, das fördert sogar den Kauf. War in dem Projekt nicht gewünscht. Ist ja auch immer eine Frage, wie möchte so ein Unternehmen damit umgehen. Aber das durfte nicht dargestellt werden. Aber das ist tatsächlich etwas, was aus meiner Sicht sich noch mehr gelohnt hätte. Transparenz und Ehrlichkeit. Ne?
Also, absolut. Ja. Aber ich glaube, bevor wir zu dem, ich würde gerne zu diesem konkreten Case noch kommen, ohne dass wir die 30 erwähnen, sonst machen wir komische Dinge. Sagen viele, weißt du, das ist ne, viele. Ihr habt aber vorher Produkte erstmal in so Cluster eingeteilt, die man sehr einfach verstehen kann, um zu sagen, guck mal, bei dieser Art von Produkten ist grundsätzlich ein anderes Vorgehen. Also das, was wir jetzt im nächsten Step erzählen, kann man einfach nicht in allen Fällen anwenden.
Nur für den einen einzigen.
Genau. Und was waren dann diese, ganz kurz diese Produktkategorien und was die meinen?
Also jeder von uns hat 5 verschiedene Käuferpersönlichkeiten, sagen wir mal so. Je nachdem, was für ein Produkt wir kaufen, verhalten wir uns anders. Und da wurde in einer recht umfassenden Studie 2018 schon so bestimmte Produkte geclustert. Und da gibt es zum Beispiel Produkte, da verhält man sich gewohnheitsmäßig. Das wären so Sachen wie Lebensmittel zum Beispiel. Das ist das eine. Dann haben wir etwas, wo wir uns verhalten, wie, also man sagt dazu, wie so ein Schnäppchenjäger oder wie so ein Gewinner. Da geht es gar nicht so sehr darum, das Günstigste zu kriegen, sondern das beste Angebot. Da würden so Produkte wie Waschmaschinen, Staubsauger, Autos und so weiter drunter fallen. Dann haben wir ein Kundenkaufverhalten, das ist sehr verlustaversiv getrieben, also sehr angstgetrieben. Das hat man bei alles, was so in dem Versicherungsbereich ist, ne? Also wo es gefühlt schmierig wird, so. Da sind wir sehr verlustgetrieben. Das, also sowas, wenn man sowas weiß, dann würde man seine KPIs auch ein bisschen oder seine Seitenaufrufe auch ein bisschen anders machen. Was haben wir noch? Was habe ich jetzt schon gesagt? Den Gewohnheitskäufer, den Gewinner, den, dann haben wir noch den Verlustaversiven, dann haben wir noch den Preisbereiten. Also das sind alles Produkte, wo wir uns preisbereit verhalten, wie zum Beispiel Zeitschriften. Die nimmt man einfach so mit. So, da ist der Preis jetzt irrelevant. Ich habe jetzt für mein Kind eine Angelzeitschrift geholt, ich kann es gar nicht fassen. 10 Euro noch was. Finde ich schon für so eine Zeitschrift echt schon viel, aber natürlich nimmst du mit, weil da möchtest du dir was gönnen. So. Und dann haben wir noch bestimmte Produkte, da ist es uns vollkommen egal. Also da sind wir auch tatsächlich gleichgültig. Das sind so Produkte wie Büroklammern zum Beispiel. Ja. Da spielt überhaupt keine Rolle. Also Hauptsache schnell, günstig, brauche ich halt. Da hängt wenig Emotionen dran.
Das ist wahrscheinlich Convenience noch wichtiger als Preis dann.
Ja, genau. Ja. Also, oder
ob ich da jetzt 10 Cent Kekse spare oder nicht, das ist mir einfach die Gehirnkapazität vollkommen zu teuer.
Ja, ja, genau. Und da hängt auch kein großer Entscheider mit dran. Also, du hast ja Produkte, wenn du was Industriewaschmaschinen beispielsweise, also bis du die mal in einem Unternehmen verkauft kriegst, da hängen schon ein paar Köpfe mit dran. Bei einer Büroklammer entscheidet einer. So, das sind nochmal ganz andere Einkaufswege auch, ne?
Genau.
Und diese Typen, das muss man vielleicht dazu sagen, B2B und B2C ist gleich. Ja. Mal, die Hauptfrage, die ich gestellt kriege, ist gleich, ist vollkommen wurscht. Also beim B2B hängen manchmal ein paar mehr Nasen dran, aber auch hier, wenn du ein Auto kaufst zu Hause, meistens reden da auch mehrere Leute mit. Ja. Also gibt's auch. Ja,
bei der Waschmaschine reden mehrere mit, in der Regel, habe ich mir das sagen lassen, bei meiner letzten.
Ja, also, ja, kann sein. Genau, und wenn man einmal begriffen hat, so wie verhalten sich Menschen, die ein spezielles Produkt kaufen, dann stellt man auch relativ schnell fest, ach krass, wir können unsere Produkte gar nicht alle gleich verkaufen, weil die unterschiedlich im Entscheidungsverhalten sind, die Leute, je nachdem. Also wenn ich jetzt eine Waschmaschine kaufe, habe ich ein anderes Entscheidungsverhalten und einen anderen Weg, als wenn ich nur ein Waschmittel kaufe. Das eine ist ein verhalte ich mich wie ein Schnäppchenjäger, bei dem anderen verhalte ich mich wie ein Gewohnheitskäufer. Immer dasselbe Waschmittel, bla bla bla, ne? Das sind unterschiedliche Ansprachen, die Leute da brauchen.
Genau, deswegen ist ja eine meiner Lieblingsfunktionen meine Bestellliste bei Amazon. Und wenn die jetzt noch so wäre, dass den ganzen Kram da teuer ist, einfach rausfiltern würde, weil es sind ja eher die geringwertigen Güter, die ich immer wieder brauche. Und ich zu risikoavers bin, zu sagen, ich mache ein Abo, weil ich gar nicht genau weiß, ob ich die in dieser Abo-Zustellgeschwindigkeit kaufe, sondern ich möchte die lieber bestellen, wenn ich sie als leer empfinde. Deswegen ist diese Liste einer meiner meistbesuchten Orte. Das geht bis hin zurück zu bekloppten Sachen wie Herrensocken, weil da gucke ich immer, dass ich die gleichen kriege, weil sonst kriege ich die nicht zusammensortiert. Weißt du, wenn ich verschiedene habe, krieg da einen Ring. Das hat mein Leben einfach massiv vereinfacht, immer nur noch.
Absolut. Wir haben hier das Drei-Farben-System. Weiß, genau. Grau, Schwarz.
Exakt, genau. Dann ist das Leben sehr einfach organisiert.
Ja.
Und dann werden wir auch, wir waren die mal und dann kriegt man komplett, fängt man an zu weinen, wenn da 5 Jahre die Dinger nicht mehr hergestellt werden, denkst du, ach, das ist scheiße. Da bin ich überlegen, ob ich gleich so 30 neue bestelle, den ganzen Rest einfach wegwerfe, weil ich den Stress gar nicht habe.
Ja, ja, unfassbar. Socken ist, hat ganze Ehen zerstört, glaube ich.
Ja, ist einfach ein Scheißthema. Also es ist unglaublich. Ist unglaublich. Aber ich habe ja von dir gelernt, die werden wirklich von der Waschmaschine gefressen. Also das ist ja auch, das hat mich da auch sehr beruhigt in dem Vortrag. Da habe ich sehr glücklich gemacht.
Ja.
Genau. So, und ihr hattet jetzt den Fall, da dürfen wir eigentlich den Namen sagen, ich weiß nicht, ob eine Konferenz habt ihr ihn genannt, aber es ist ein kleinerer Raum als online, also, damals nicht, okay, also es war, nein, das war.
Ich habe ein NDA unterschrieben da.
Okay, dann ist das, also ein Hausgerätehersteller, der ein Hausgerät verkauft hat.
Genau. Wir haben, also der Grundgedanke war, mich dazu zu holen, um die Conversion Rate zu verdoppeln. Die lag bei unter 1%. Und wir sind am Ende tatsächlich raus, nach 1,5 Jahren mit knapp über 80%. Und das ist wirklich sehr lustig. Wenn ich diese Geschichte erzähle, dann kommt es immer darauf an, wem erzählt man das. Also wenn ich das jetzt einem Marketingmenschen erzähle, der sagt immer, also Blödsinn, das ist Quatsch, was erzählt die denn da? Ne? Die hat überhaupt keine Ahnung. Na so, das glaube ich nicht. Wenn ich das einem Vertriebler erzähle, sagt er, jo, Hausaufgaben gemacht. Total spannend.
Ja.
Wirklich, ist wirklich verrückt. Weil wir eine schlechte Benchmark haben, was E-Commerce angeht, muss man fairerweise sagen. Ne? Wir liegen irgendwie im Schnitt im Dachraum zwischen 3-6% Conversion Rate. Und das ist natürlich für ein im Vertrieb würdest du deinen Job verlieren dafür. Ne?
Ja, klar. Ja. Muss man sich dann überlegen, wie viele Leute in so ein Ladengeschäft reinlaufen können, wenn die nur jedem Dritten was verkaufen. Also so eine A-Lage gibt's gar nicht. Ist ja A mega plus. Plus, du musst da durchlaufen, weil es halt so am Durchgang zum. Das geht vielleicht, wenn du so im Durchgang vom Bahnhof bist, weißt du, dann kommt es vielleicht hin.
Ja, genau.
Also das hier bei dir, du bist nicht mit deinem Geschäft, sondern du bist der Durchgang. Also dir laufen ganz viele einfach random bei dir durch.
Die Blumenfrau, ja.
Genau.
Genau, und das Projekt war eigentlich ein super Projekt. Da haben wir viel gelernt, haben viel diskutiert, viel ausgefochten, muss man sagen. Das war echt richtig gut. Aber auch hier ganz normal gestartet mit einer Analyse, wie wollen Menschen Waschmaschinen kaufen. Und Tatsache haben Menschen 30
wir
Fragen,
bei,
wenn sie
wir
eine
waren
Waschmaschine
bei Hausgeräten
kaufen.
Geblieben. Wir waren bei Hausgeräten geblieben.
Hausgeräte, ja. Es war aber eine Waschmaschine.
Okay.
Ja, jetzt ist es raus. Ja. Es gab auch noch Staubsauger auch noch. Aber ja, in dem Fall, genau. Und da ist tatsächlich rausgekommen, dass Menschen, die eine Waschmaschine kaufen, 30 Fragen haben. Und da ging das Chaos eigentlich los, muss ich sagen. Also ich hatte dann riesen Diskussionsthemen auf einmal auf dem Tisch mit der UX, die sagte, nein, also niemand will einen Konfigurator haben, der 30 Fragen hat, 3, maximal 5, sonst brechen die alle ab. So, also es waren, also
stand
ich würde mal sagen, 80
Prozent. So. Wahrscheinlich. Weißt du,
ja,
hat man damals im Studium so gelernt.
Weißt du, genau. Ja, war echt schwierig. Aber auch hier muss man sagen, gut Rückendeckung gehabt, sonst hätte man es auch nicht machen können. Haben wir dann den Konfigurator aufgesetzt und haben den Kunden tatsächlich 30 Fragen gestellt. Und es haben dann auch knapp über 90 die Fragen auch abgeschlossen. Und dann, wie gesagt, knapp über 80% eben auch gekauft, weil sie dann 3 Modelle angeboten bekommen haben, die auch wirklich passgenau sitzen, ne? Und auch hier, ja, scheiß auf dein Budget, gucken wir mal, vielleicht willst du ein bisschen was mehr haben, ein bisschen was Besseres, alles mal ausprobiert. Ja, war ein schönes Projekt.
Das wollte ich dir da noch fragen. Also sind es in Summe 30 Fragen und die müssen immer gestellt werden oder gibt es Abkürzungen, weil wenn er das gefragt hat, braucht er das nicht mehr? Also bei Max 30 ist maximale Länge oder die, aber viele sind da bei 18, bei den Rest war dann irrelevant oder so.
Sehr lustig, dieselbe Frage hatte Pascal mit Schweißperlen auf der Stirn auch gestellt, als ich gesagt habe, hier, wir brauchen 30 Fragen. Nein, gab es leider nicht. Also es gab nur den Case, dass Produkte ausgefiltert wurden.
Ah, okay, klar, verstehe.
So wie zum Beispiel Waschtrockner. So.
Gab es eine Kombination, wo ich dann auf Null gefallen bin? Das ist auch mal das Schlimme. Weißt du, also das, ich habe dann alle beantwortet, aber da gibt es leider für mich kein Produkt, was passt. Ist auch eine ehrliche Antwort, aber immer sehr frustriert.
Ja, bitte kaufen Sie einen Regenschirm. Das war tatsächlich vorher der Fall. Das war tatsächlich vorher der Fall.
Bei den Filtern,
das gibt es auch. Ja, das heißt, genau. Durch den Filtern, das heißt, ich hab mehrfach versucht, eine Waschmaschine zu kaufen und ist mir nicht gelungen, weil es nie ein Modell gab, was meinen Ansprüchen offensichtlich genügte. Und ich dachte immer, ich hätte jetzt gar nicht so große, außer Kind und Tiere. Aber es scheint Unikat zu sein. So. Wir haben speziell wirklich auch Produkte rausgesucht, die auch immer matchen. Weil das ist Worst Case. Ne? Du lässt die Leute 30 Fragen durchlaufen und dann, oh, tut mir leid. Die siehst du wirklich nie wieder, glaube ich.
Das, ja. Aber man muss auch nochmal sagen, wie gesagt, das Feld ist jetzt hier Markenhersteller. Markenprodukte. Mhm. Ich bin jetzt nicht auf der Waschmaschinenseite von Amazon, wo 100 Hersteller drauf sind, sondern ich habe eine. Und da ist ja schon mal die Grundidee sehr lustig, dass man sagt, ich arbeite hier mit einer klassischen Shop-Logik, wo ich, wie gesagt, einfach meine ganzen Produkte mit Vorschaubildern zeige, weil die sich alle so ähnlich sehen, dass ich wahrscheinlich ohne Lupe die Unterschiede auf den Bildern eh nicht erkennen kann.
Ja. Und dann also die Bezeichnung.
Und die Bezeichnung, die sich auch erst ganz am Ende unterscheiden und mit denen ich nichts anfange. Also ich bin ja todeslost sein Großvater. Also das ist eine Nichtinformation. Also ein großer Teil meines Screens ist eine Nichtinformation und ich muss auch direkt in die Filter. Also im Grunde genommen wurde Nutzer vorher auch gefragt, Dinge, nämlich er musste die Filter bedienen, plus dass er mit den Filtern in sich allein gelassen worden ist, weil wenn ich mich, also Preis verstehe ich noch, weil Geld kenne ich. Bei manchen technischen Fragen fragt man sich schon, was ist das jetzt? Ja, kann man das essen? Ja. Muss man das trinken? Ich weiß es nicht so genau.
Ja. Ja, das ist wirklich eine Katastrophe. Aber das hast du fast überall, muss ich sagen. Fast überall, dass so eine, ich vermute mal, weil die das aus den Stammdaten rausziehen, einfach, dass da so eine Artikelnummer mit drin steht und die Produktbezeichnung und sowas, das ist auch wieder hier technisch gelöst, ja, aber es ist halt nicht hilfreich. Also so richtig gar nicht. Ja. Also in den seltensten Fällen googeln Menschen eine nach einer Artikelnummer.
Ja, so. Doch, passiert. Bei Fernseher ist das passiert? Sehr häufig.
Passiert, ja.
Aber ist das häufig und die sind extrem conversionstark, weil die ja genau die haben wollen. Das ist klassischerweise, weil die Dinger getestet worden sind, Chip und sowas, die haben genau die Nummern hinten dran und du siehst die Suchanfragen und ich komme ja aus einer alten Zeit wie Pascal, als damals, also Pascal ist noch länger dabei als ich, aber wir haben noch die Zeit erlebt, als wir über Analytics ja die Suchbegriffe rüberbekommen haben. Das heißt, ich konnte ja wirklich sehen, welche Suchbegriffe zu einem Kauf führen. Und wenn du dann diese Artikelnummern durchsortiert hast, dann waren die also Suchvolumen vielleicht so 5%, aber Sales eher 30% Anteil, weißt du? Und weil die Leute halt, die stehen ja direkt vorm Kauf, wir wollen jetzt das fucking Ding haben. Deswegen sind so Artikelnummern etwas bei solchen Sachen, wie also so bekannten Markenherstellern etwas, was ich doch durchaus gerne natürlich in den Titel reinnehme. Ich brauche das jetzt nicht, wenn ich ein Allerweltsmensch bin mit Schrauben, aber wir haben Schraubenwirt als Kunden und das sind diese Bezeichnungen, die genauen der Schrauben extrem wichtig, weil das wieder Fachleute, die wissen halt genau diese fucking Schraube. Also das sind, und das ist da auch wieder das Publikum. Also das kommt wirklich sehr auf die.
Aber schließ doch niemanden aus. Weißt du? Das ist ja meine Devise. Du kannst ja deine Artikelnummer da reinbauen, wie du willst. Also ich frage mich dann, wenn er seit 100 Jahren einen und denselben Fernseher hat und vielleicht möchte er mal ein Upgrade haben, ist sich aber unsicher, weil er mit dem zufrieden ist und besser den, als sich zu verschlechtern. Ja, das ist ja oftmals auch eine Entscheidung, nicht weil der Fernseher so geil ist, sondern weil man weiß, was man hat. So. Und bei den Schrauben, Ich weiß gar nicht, aus welchem Grund. Ach ja, ich brauchte ich brauche Screenshots, da brauchte ich ein Beispiel. Und da habe ich mir bewusst etwas ausgesucht, wo ich keine Ahnung von habe. Und das sind nur mal Schrauben. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Schrauben es gibt. Es ist die Hölle.
Ich weiß es.
Also, das ist total krass. Das ist total krass. Und du bist, wenn du keine Ahnung hast von Schrauben, bist du komplett lost. Und ich habe dann gedacht, okay, ich versuche jetzt mal, ich habe hier eine Lehmwand. Ich habe irgendwie im Hinterkopf, ich brauche irgendwie dieses, ich weiß noch nicht mal, wie das heißt, dieses Plastikding, was man erst reinpackt, damit die Schraube dann noch da drin aufgehen kann. Wie heißt das? Dübel. So.
Ja, genau.
Ja. Also irgendwie so ein Gedöns, ne? Aber dabei hört es bei mir dann auch schon auf. So. Aber hilf mir doch, dass ich der dümmste Kunde aller Zeiten für Schrauben, dass ich mit einem guten Gefühl einkaufen kann. Also wenn du die Webseite so hinkriegst, dann ist doch alles gut. Dann können auch Profis einkaufen, wie sie wollen.
Genau, exakt. Genau. Genau. Aber ich wollte nur sagen, die Kollegen die verkaufen halt nur B2B. Also da kannst du gar nicht einkaufen. Das ist einfach nicht.
Ja.
Aber das ist nochmal ein Special Feld. Aber wie gesagt, für die Spezialisten ist Sinn und fürs andere eben das andere, das macht sehr viel. Das hatte ich gerade noch was anderes gehabt, aber ich habe die Schrauben, da könnt ihr, das ist auch schon ein sehr komplexes Thema. Genau, aber jetzt haben wir.
Und also wie gesagt,
Filter, die uns oft nicht die uns oft nicht helfen, vor allem wenn man halt, wie gesagt, keine Ahnung vom Thema hat. Und es ist halt nicht jeder Profi, man muss ja auch mal ein Geschenk einkaufen. Es gibt ja tausend Sachen, warum nicht Profis einkaufen, aber wenn es nicht von einem selber ist oder so. Also, und bei Geschenken bin ich ja noch averter, dass ich was Falsches mache. Also das ist ja ein öffentlicher Kaufakt quasi, weil man geht damit ja wohin und wenn man sich dann den Feichen und der ist unglücklich oder wenn es eher nicht aus Herzen, sondern aus gesellschaftlichem Druck, möchte man sich nicht, also egal wie, ich möchte weder jemanden unglücklich machen, noch möchte ich mich selber peinlich machen. Das ist auch eine sehr ängstliche Situation immer. Mhm. Da muss man Leute besser abholen. So, und ihr habt dann diesen Dialog eingeführt mit sinnvollen Fragen, die jetzt eben nicht waren, brauchst du 1200 Umdrehungen?
Genau.
Sondern wahrscheinlich also wenn wie groß ist die Familie, weißt du, wie oft Langhaarkatze im Haus oder sowas.
Genau, so ganz banale Fragen. Ja, also sowas wie Outdoor, ist sowas bei euch ein Thema? Ne? So, also wenn du einfach fußballspielende Jungs hast, die gerne im Wald rumtoben, hast du einfach andere Ansprüche, als wenn du jetzt ein Labradoodle zu Hause hast und ein Mädchen, was den ganzen Tag nur bastelt. So, das sind einfach zwei unterschiedliche Cases. Und das führt natürlich zu unterschiedlichen Produkten, ganz klar. Und wir haben die Fragen so konzipiert, also normalerweise steht immer so, brauchst du 5 Kilo oder 8 Kilo?
Ja genau, eine Frage, mit der ich ganz anfangen kann. Ich wiege ja meine Wäsche nicht.
Dann denke ich, was, ich brauche keine Ahnung, was meine Wäsche wiegt. Überhaupt nicht. Ich habe immer jetzt das Größte genommen, weil ich immer Muffe hatte, dass ich mir zu kleines Gedöns da besorge. Aber das ist der einzige Grund. Ich habe keine Ahnung, was 8 Kilo Wäsche sind. Ich weiß es tatsächlich nicht. Irgendwann sagte dann meine Freundin, du, ich habe 10. Und denke ich, scheiße, wieso hatten die 10? Also wie sie denn, also wie ist das dann eine größere Waschmaschine? Also, weißt du, da hängt ja total viel dran. So, Fragen, die man so hat. So, was ist eigentlich, stellt ihr mir die Waschmaschine auf? Holt ihr die alte Waschmaschine ab? Also, du hast ja so viele Fragen. Ne? Und ganz banal, passt sie zu meinen Fliesen? Ist sie optisch so, dass es den Besuch wegknallt, wenn er in mein Badezimmer kommt? Also, du hast ja so ganz banale Fragen manchmal. Ne? Also, das haben wir natürlich jetzt nicht gefragt, aber.
Das ist richtig. Ja. Genau. Mhm. Und dann war also die Landingpage nicht mehr diese klassischen Shop, sondern eben der Einstieg in so eine Art, wenn man das mal Konfigurator nennt, wo man ja nichts konfiguriert, dann ist vielleicht schon ein Fragenkatalog, um einem quasi näher ans Ziel zu führen.
Genau. Und darunter noch Q&A, eine ganze Reihe. Also ich glaube 10, 15 Fragen bestimmt, haben auch alle Krise gekriegt, aber waren natürlich die Fragen, die Leute hatten. Die ganzen Trust-Elemente, das, was du auch gesagt hast, können wir demjenigen hier vertrauen? Ne? Also so haben wir eine schöne, wir haben es Sales-Page genannt, so als Projekt. Und wenn derjenige sich dann für eine Waschmaschine entschieden hat, dann ist er wieder regulär im Shop gelandet. Also dann ist er auf die Produktdetailseite und konnte dann, genau, das haben wir dann genutzt quasi.
Ja. Genau. Aber habt ihr am Ende dann eine konkrete oder habt ihr gesagt, du, für dich würden die und die passen und dann nochmal kurz bewertet, welche Vorteile nach, also habt ihr irgendwie welche zur Auswahl und auch mal die Vorteile nach seinen Fragen, also oder kam nur eins?
Ja, nee, es kamen 3 Stück und die wurden auch praxisorientiert beschrieben, also sowas wie der Alleskönner oder so oder der Chef für deine Tiere hier, keine Ahnung, ich weiß die Titel jetzt nicht mehr genau, aber damit du auf einen Blick sehen konntest, okay, mich interessiert euer Produktartikel nicht als Name, sondern was bedeutet das für mich? Und dann nochmal kurz beschrieben, was kann die anders als alle anderen? So. Oder Hypoallergen, also extra für Feinstauballergiker oder so. Ne? Also hast ja ganz unterschiedliche Bedarfe teilweise. Und das haben wir explizit benannt.
Mhm. Sau cool. Sau cool. Klar, natürlich kann danach zum Shop abwickeln, warum nicht in den Shop hüpfen? Ist ja dann, das können Shops ja, also diese Transaktionen abwickeln, Warenkorb und sowas, dafür ist er da. Macht Sinn, aber den Nutzer eben zum Produkt führen. Und das finde ich, also ich sage immer auch, kommen jetzt ursprünglich Frage immer Marketing oder Sales. Ich sage mal, in dem Moment, wo ich im Shop bin, ist der Shop nicht mehr Teil des Marketings. Der Shop ist eigentlich eine klassische Vertriebsaufgabe. Ich habe bloß leider keinen Vertriebler drin stehen. Die Aufgabe der Beratung und zum Produkt führen und mich zum richtigen Produkt leiten, muss der Shop machen. Und wenn ich jetzt Krimskrams verkaufe, ist das okay, wenn ich mich wie Obi verhalte, wo ich auch keinen Mensch finde? Und nur riesengroße oben an der Decke, riesengroße Namen und ich muss mich selber durchführen. Also
ja,
die Standard-Shops können für gewisse Use-Cases definitiv funktionieren. Es ist nicht so, dass die für alle tot sind. Sind wir wieder bei den 5 Verkäufern, die ich im Kopf habe. So, und jetzt kann es ja sein, dass ich meine Produkte an 2 oder 3 Verkäufertypen verkaufe. Dann brauche ich vielleicht auch 2 oder 3 verschiedene Wege zum Produkt, absolut, was du vorhin meintest, keine Leute ausschließen. Das sollte ich quasi auch da sein, aber das ist halt etwas. Da sind wir wieder bei meinem Urlaubsthema, wenn mich einer fragen würde, was ich eigentlich erleben will. Was will ich eigentlich erleben? In welchem Umfeld will ich das? Also was ist meine Rahmenbedingung hier? Kind etc. pp. Was wollen wir ungefähr erleben? Und man gibt das halt mal so ein. Und dann kämen daraus Vorschläge, wäre sehr dankbar. Also so wie ich halt auch früher in meinem Reisebüro mit den Leuten geschwätzt habe.
Ja, klar. Also nichts anderes ist es doch, genau. Und das ist doch, also ich finde, du hast ja online auch noch so viel mehr zur Verfügung. Und es wird
genau
mit meiner kleinen Brille nicht so richtig gut genutzt, finde ich. Also, und es ist, wir sind noch zu sehr auf der technischen Ebene. Also einfach mal zu gucken, was ist denn dein Bedarf? Und dich das zu fragen, ist doch ein leichtes. Und wir gehen immer davon aus, die Leute würden online die Fragen nicht beantworten. Natürlich beantworten sie die, du hast sie doch.
Ja, genau.
Also du wärst doch froh, wenn sie dir endlich mal gestellt werden. Das ist doch Quatsch. Also zu sagen, stell den Leuten keine Frage, mach denen keine Arbeit, das stimmt nicht. Lass sie in Ruhe, wenn sie eine blöde Büroklammer kaufen wollen. Ja, abgehakt. Aber wenn sie in Urlaub fahren wollen, dann ist es einfach nochmal, da hängt richtig was dran. Da hängt eine Familie dran, in einem Fall, da hängt Freizeit dran, da hängt Kohle dran, da hängen Erwartungen dran. Also das ist schon was ein paar Fragen wert ist, finde ich. Absolut.
Genau. So, und jetzt sind wir bei dem Thema, ist Search mehr Marketing oder Vertrieb? Und das ist jetzt sehr spannend, weil Search-Marketing kam ja vor nach Online-Marketing. Also bevor ich in Google Werbung schalten konnte oder eine okay, cheaten konnte man es schon, bevor man da, aber das lief ja dann noch unter, wir machen graue Dinge. Ein ganz anderes Thema, aber Banner konnte schon vorher schalten. Und beim Banner bin ich natürlich eher im klassischen Marketing. Also Marketing sagt ja, ich versuche von außen Aufmerksamkeit zu locken, also um Leute in den Laden reinzubekommen. Also sozusagen, ich möchte Leute sagen, guck mal hier, Karstadt Galeria ist cool. Oder so. Also man merkt, ich bin ein Kind aus den 80ern. Karstadt hieß es noch, ohne Galeria. Oder geh halt zum Kaufhof. Oder geh zum whatever. So. Und oder wir sagen dir ständig, so, dann hast du Branding, also Müllermilch ist gut, damit ich im Regal da hingreife. So, aber ich will Leute irgendwo hinbringen. Bei Search ist es aber so, und ich spreche die einfach wild irgendwo an. So, heute macht man natürlich Targeting, Programmatic Versuch, sagen du, ich will gar nicht, ich will nur Schuhgröße 42, Fusselbart, Klatze, warum auch immer. So, also ich möchte halt nur gewisse Leute ansprechen, warum auch immer. Da gibt es ganz viele Gründe, dass andere besser ist, nicht mein Business, aber das ist natürlich Targeting. Bei Search aber beginne ich ja mit dem Bedürfnis, dass einer reinschreibt. Also ich weiß ja schon mehr über den Mensch, weil er was reinschreibt. Und da kommen wir zu dem Anfangsthema Sichtbarkeitskurve zurück. Eine Sichtbarkeitskurve misst einfach nur, wie oft, wie gut sichtbar ich in einer Suchmaschine bin. Mit ein paar Downsides, die nicht gehen, weil es ja nicht alle Suchbegriffe abfackeln können, aber statistisch haben die das coole Anbieter ganz gut im Griff. Die kann aber nicht sein, die kann aber überhaupt nichts für die Werthaltigkeit aussagen. Weil wenn ich halt zu kostenlose oder zu günstige Uhren auf Platz 1 bin aber Tag heuer, dann wird mir das kein Sales bringen, obwohl es Uhren sogar drin sind, weil ich wahrscheinlich die Leute nicht bedienen kann mit Tag heuer. So, ist so. Aber ich habe einen Riesensprung in der Sichtbarkeit. Und deswegen sage ich immer, für mich ist, wenn ich es als Marketing betrachten möchte, ist für mich Search-Marketing mindestens, ich sehe es noch viel stärker im Vertrieb, aber mindestens ein vorqualifizierender Kanal. Weil er qualifiziert mir vor und so muss ich den Bedarf. Ich will nicht jeden Traffic haben, ich will den Traffic haben, den ich brauche. Ich habe gar kein Interesse an beliebig viel Traffic, sondern will ganz selektiv die haben, die ich brauche. Das ist beim Seher einfacher, weil ich da bezahle und da hast du eine viel schnellere Kontrolle drüber, was man etwas nicht oder nicht ist. Und ich kann beim SEO ein bisschen weiter gehen, weil ich kann in der, wenn ich sie messen kann, Customer Journey, ein bisschen weiter nach vorne gehen, weil ich ja keine Klickkosten habe. Ich habe ja ein Stück variable Kosten an der Stelle. Also ich habe ja einmal ein Invest und dann schreibt sich das runter, je länger es gut läuft. Dementsprechend kann ich da kostenseitig mich ein bisschen mehr auffächern. Aber trotzdem muss ich immer wissen, warum will ich diese Menschen haben, die das suchen? Das ist die erste Frage. Und deswegen konnte ich halt diesen einen Kunden nicht bedienen. Wenn ich nicht weiß, was er braucht, weiß, kann ich die Auswahl, da bin ich schon vornherein nicht arbeitsfähig. So.
Absolut. Also was ich mich immer gefragt habe, ist, also ich stelle mich jetzt natürlich hier hin und sage natürlich, sieh mal zu, dass dein SEO-Content wirklich Wert für den letztendlichen Kauf hat. So. Ich weiß jetzt aber nicht, ob, wenn wir uns nur darauf beschränken würden, ob das dann tatsächlich in der Sichtbarkeit insgesamt einen Nachteil hat. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. So, von daher kann es auch sein, dass man eine Mischung machen muss von Content, der nicht verkauft. Aber selbst der muss ja dann weiterführend genau, in einen weiteren muss. Kaufprozess geführt werden. So, also wenn das gegeben ist, dann ist es völlig wurscht. So, ich glaube, vermutlich ist es dann ein Mix aus Content, der, ich sage jetzt mal, nur in die Sichtbarkeit einspielt und nicht in den Verkauf, und jemand, der Content, der explizit auf Verkauf auch ausgerichtet ist. Aber es muss insgesamt abgestimmt sein. Also, dass es dann halt auch überführt, ne? Also, dass ich begreife, wo steht der Kunde und was macht der Kunde eigentlich auch? Also, ich habe dir, glaube ich, auch das Beispiel erzählt von dem Typen mit dem Schulranzen, oder? Habe ich das erzählt?
Ja, genau. Ja, genau, exakt. Genau, das war auch, das habt ihr jetzt sogar dann später bei der Fragerunde noch mit reingeworfen, im Vortrag sogar noch.
Ja. Okay, das ist nämlich wirklich, ich fand das wirklich
Ich habe euch sehr genau zugehört, siehst du?
Ja, siehst du, sehr gut.
Genau, das ist ein sehr gutes Beispiel genau dafür, weil wir sagen immer, macht Ratgeber, und dann wird halt nicht drüber nachgedacht, ob die Suchanfrage, die ich abhole für mich, ob ich daraus irgendeinen Wert ziehen kann. Und klar, ich meine, mein Eierbeispiel ist extrem obvious, aber deins liegt ja im Thema. Aber wenn du jetzt die Geschichte erzählst, wird jeder sagen, ja, aber es liegt zwar im Thema, aber bringt mir nichts. Also deswegen bitte.
Ja, ich kann es ja ganz kurz sagen. Also da saß ein SEO-Manager, der gesagt hat, ich weiß, welcher mein bestlaufendster Artikel ist, und das ist der beste, der wird am meisten geklickt. Und sie haben Schulranzen verkauft, und der Artikel ging darum, wie stelle ich den Schulranzen richtig ein. Und habe ich gedacht, ja, natürlich hat er richtig, richtig Wumms, dieser Artikel, weil wahrscheinlich jeder diese Frage stellt, weil offensichtlich das Ding nicht selbsterklärend ist, keine Ahnung. Aber er verkauft ja nicht, weil an dem, also wer das googelt, der hat ja schon gekauft. Also es ist toll, dass die Sichtbarkeit dadurch da ist, aber er hat überhaupt keinen Wert für einen Kauf. Und ehrlich gesagt, frühestens ein Jahr später würde man den weiteren Rucksack kaufen, ne, wenn man jetzt ein zweites Kind hätte. Da erinnerst du dich doch nicht mehr daran. Ah, da war vor 100 Jahren mal jemand, der hat mir gesagt, wie ich das richtig einstelle, ein Artikel. Da gehe ich jetzt nochmal hin. Also ich würde arg bezweifeln, dass es ansatzweise auf eine Conversion einspielt.
Genau. Und dann kommen wir zu solchen Diskussionen, Leute dann sagen, okay, ich habe keine ordentliches Customer Journey Tracking, kriege ich das überhaupt heute noch hin? DSGVO, Cookies werden getötet, etc. pp. Und dann sage ich, okay, ich brauche das nicht zwingend zu haben, ich kann mich dem Thema ja nähern. Und wir sagen immer, wenn ich den plane, dann gehen wir, mach mal wie immer, und da hätte auch dieses Thema kommen können. So, dann sage ich, ich muss mir das nehmen und sage, wie fällt der Content dazu? Und was ist immer die Frage, wann in diesem Text, das machen die manchmal auch nicht, die beschreiben dann, wie es geht, fertig. Ich sage, irgendwo im Text, weil ich mache das hier, weil ich was verkaufen will. Das ist der Sinn dieser Aktion. Okay. Irgendwann im Text muss ich sagen, übrigens, wir haben dafür auch eine Lösung, und die findest du hier. Und da kommst du nicht die Startseite zum Shop, sondern genau zu dem Produkt, was du brauchst, und kriegst schon die Erklärung, warum. Und die wird auf der Zielseite auch wieder, der Kunde abgeholt, wird da nicht einfach nur abgegeben. So. Ja. Und wenn mir da nichts einfällt, dann wäre in dem Punkt, wäre es nämlich gewesen, wo soll ich denn da einen hinschicken? Außer du hast eine Einstellungshilfe, die du verkaufen kannst, verstehst du? Dann, so, ja, genau. Hast du nicht, dann sagst du, da brauche ich das, sag ich immer, wenn ich das nicht finden kann, also wenn ich sagen muss, ich kann nur auf unsere Shop-Startseite gehen, weil ich sonst nichts Spezifisches habe, dann kann ich den Text wegwerfen. Dann brauche ich ihn nicht zu produzieren. Dann ist er useless. Und bei allem, absolut, wo ich es mir ausdenke und habe diese Conversion-Elemente, kann ich pro Artikel auswerten, wie oft die geklickt werden. Und wenn ich dann sage, guck mal, dort ist die sind alle geringer als im Shop. Also das sind, du bist aber immer unter 1%, Leute, sind ja noch vor. Also die ganz wenigen kaufen dann im Pro. Aber trotzdem ist ein Riesenunterschied, ob ich 0,1 oder 0,8 habe. Und dann kann ich dann sagen, guck mal, hier bin ich noch weiter weg. Dann brauche ich den Strang nicht noch weiter ausbauen, sondern würde eher da drüben in die Ecke gehen. So, und aber ich kann dann genauso aber auch sagen, guck mal, diese mit diesen 0,8 oder irgendwas, wenn ich die in Remarketing-Listen für mein Facebook, Insta, TikTok Remarketing reinknallen kann, bin ich in dem Ast bereit, für mehr auszugeben, weil da kaufen schon Leute mehr direkt, auch wenn es wenig sind. Aber einfach, wenn der Unterschied da schon das Achtfache ist, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass ich da im Remarketing bereit bin, zum Wiedereinsammeln. Und dann auch zu sagen, ich brauche für jeden dieser S, weil die ja ein anderes Hauptthema bedienen, andere Remarketing-Botschaften. Und das ist aber Vertrieb. Also immer, das ist auch schon wieder Vertrieb, weil ich im Grunde genommen versuche, ich ein Gespräch abzubilden. Weil Remarketing sage ich, jemand will sich umdrehen und den Laden fallen, oder ich treffe und sage, du, wir haben wieder was. Weißt du, komm doch mal wieder vorbei, so ein bisschen Marktschreiben. Weißt du, du warst doch gestern da, Apfel nicht mitgenommen, heute aber im Angebot, da geht auch was. Also das ist alles eigentlich viel stärker Vertrieb, weil Vertrieb Dialog ist. Also ich bin in einem ewigen Austausch, ich reagiere auf eine Reaktion des Kunden, denke mir den nächsten Schritt aus und versuche in dieser Art und Weise zu gehen. Und genau, eben nicht wild Marketingbotschaften nach draußen zu pusten. Das ist auch eine wichtige Sache. Wir können ja keine Leute erreichen, die noch gar keinen Bedarf haben oder gar nicht wissen, dass es das gibt. Also da hört es bei uns ja auf. Also Leute, die nicht Bedarf haben, da sind wir lost. Die können wir nicht kriegen.
Ja.
So, also deswegen ist kein... ist es überhaupt keine... Dissing gegen Marketing, nur die Frage, wo sind wir hier in diesem Kosmos verortet?
Nein, das ist auf gar keinen Fall ein Diss gegen Marketing. Ich finde, also ist ja ein good job. So, genau. Es ist jetzt einfach andere Zeiten, wir haben jetzt andere Bedarfe. Und das, was ich halt sehe oder erlebe, vielleicht ist das auch wieder ein sehr eingeschränktes Sichtfeld, aber ich erlebe ganz oft, dass Marketing sagt, Vertrieb, da haben die keinen Bock drauf. Das ist für die Marktschreierei. Das ist dieses mit der Aktentasche unterm Arm die Tür eintreten. So, das ist so das Bild. Und dann denke ich so mit meiner Brille, wenn ich da einen Schritt zurückgehe und einfach mal beobachte, wie haben wir vor 20, 25 Jahren Vertrieb gemacht, offline. Das ist aktuell das, was wir online machen. Wir treten die Tür ein. Wir ballern denen irgendwelche Pop-ups und Ads vor die Nase, schreien die an, kauf, 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 ja. Und dann kommen sie auf unsere Seite und statt erstmal höflich zu sein und erstmal zu fragen, so was kann ich für dich tun, geht's erstmal ab. Da wirst du erstmal richtig schön zum Produkt geprügelt, bis in den Checkout reingewirkt und schön nochmal ein bisschen manipuliert. Das ist nicht okay. So. Und ich glaube, da muss man jetzt hinkommen zu sagen, okay, vielleicht ist Vertrieb auch nicht so unbedingt die Bösen, sondern vielleicht ist es auch ein Punkt, wo wir voneinander lernen können, gut miteinander mit dem Kunden umzugehen. Und es ist nicht so schwer.
Vielleicht macht es da auch Sinn, weil du hast recht, was du sagst, weil mein Vertrieb denkt man dann immer den armen Mensch, der da kurz vor Weihnachten ankommt und dir so ein Vorwerk verkaufen möchte und muss mit dir dann auch noch mit dem Weinhändler dann in deinem Wohnzimmer den Wein leer trägt. Egal. Weißt du, Sketcher. Egal. Das ist natürlich nervig. Vielleicht ist dann Vertrieb, sondern Verkauf das richtige Wort, weil der Verkäufer ist ja der im Laden steht, den ich reingehe und froh bin, wenn ich ihn ansprechen kann und der mir weiterhilft. Das ist ja eher der Job. Absolut. Verstehst du? Wir suchen Leute ja an die Hand zu nehmen und zu dem richtigen Produkt, weil sie kommen ja rein. Also wir hatten ja eine Zeit lang mal für IDA gearbeitet und es war ganz schön. Die hatten auf der Webseite, du hast sie mal aufgemacht und dann ist erstmal so ein Riesenschiff gefahren und wenn die diese komische Dropdown-Navigation ist, auch nochmal ein Schiff gefahren. Da waren zwei Riesenvideos eingebunden. Du hast erstmal 30 Megabyte und das ist halt schon 10 Jahre her, über die Leitung geschickt bekommen. Das ist im deutschen Internet damals nicht so die beste Idee gewesen. Ich gesagt habe, warum? Ja, das Marketing findet das schön. Ich bin schon bei euch drinnen. Ich bin schon da. Ich bin schon überzeugt von AIDA, sonst hätte ich das nicht in die URL eingegeben, sonst hätte ich nicht auf die Search. Ich weiß, wo ich hinkomme.
Ja.
So, ihr braucht entweder ein großes Suchfeld für die Leute, die direkt wissen, was sie wollen, oder ihr müsst die genau wie du was abholen und sagen, was wollt ihr denn erleben? Weil das die, was für euch was machen wollen, sonst wären die nicht da. Ich muss kein Branding mehr machen, das ist schon passiert.
Naja, genau.
Oder
ja, auch, vielleicht ist es Sales.
Oder auch das, was man heutzutage zum Glück nicht mehr so oft sieht, aber es gibt es noch, wenn Leute sagen, du, ich habe hier, so schlimm genug, ich habe meine Listenseiten und habe meine Produktdetailseiten und die Liste ist wie ein Wühltisch und das Ganze. Aber wenn die dann noch sagen, du, es gibt gewisse Sachen, die habe ich jetzt im Angebot und die muss ich unbedingt raus, weil ich noch ein BKZ ziehen will oder whatever. Entschuldigung, wenn die Werbekostenzuschuss, du siehst, ich war auch mal vertrieblich unterwegs, dann ballern die Dinger überall rein. Weißt du, dann drückst du irgendwie, weil im IT-Bereich war so ein Tiger, dann drückst du, sagst hier, ich brauche ein Notebook, da kommst du hin und dann kommst du auf den Notebook, statt die Notebook, du bist auf der Notebook-Detailseite, siehst aber erstmal so ein riesen Storage-System, wo du denkst, das wollte ich doch gar nicht. So, bist du halt, das ist eine Werbung im Shop für ein anderes Produkt, was jetzt gerade los, weil es gerade ein Super-Sale ist, weißt du, und mein Produkt sehe ich erst unten drunter, obwohl ich es auch gerade geklickt habe, wo ich mal so, Kinder, ich, das Produkt war unter dem Falz. Also ich dachte erst, ich wäre falsch. Und, aber erst nachdem ich das dritte Produkt angeklickt habe und immer das gleiche Produkt gesagt hat, offensichtlich habe ich mich nicht verklickt, sondern euer Shop ist einfach nur scheiße. Weil ihr mir ständig was andrehen wollt, was ich gar nicht will. Ich sag dir ja, ich möchte ein Notebook. Ich so, das ist, du gehst doch auch nicht an die Wursttheke und sagst, ich hätte gern 200 Gramm Aufschnitt und die sagen dir dann, jopp, wir haben heute Nusskäse im Angebot. Da sagst du auch, was habe ich denn gerade gesagt?
Jetzt noch. Ja, genau, das ist das. Und ich glaube, die Kunden sagen uns so viel, weißt du? Es ist ja so viel Kommunikation online da, also für meinen Geschmack schon fast zu viel, ehrlich gesagt. Aber es ist ja alles da. Also wir müssen nur aufhören, ständig selber zu reden und einfach mal zuhören. So, ich glaube, dann da kriegt man relativ viel hin, so mit dem Kunden.
Ja, da hatte ich auch was Schönes. Also vielleicht ein kleiner Wandergag sind ja hier, gibt es ja noch andere Anbieter, aber ich mag die ganz gerne hier in Berlin. Die kennst du bestimmt oder andere dafür. Rapid User Check. Mhm. Also dir einfach so eine Zielgruppe zusammenklicken kannst, sagst du, ich brauche irgendwie Männer, Frauen, Alter, irgendwas und dann sagst du, ich hätte davon gern 50 Stück und dann gibst du denen, schreibst du denen eine Aufgabe rüber, die sie tun sollen und die kommentieren die dann, also die filmen sich während sie diese Aufgabe, das ist so wie früher diese Spiegeltests und sowas, nur für relativ überschaubares Geld, also du bist da so ein User-Test mit 30 Leuten, bist du da glaube ich um 500 Euro, ja. Das ist sehr überschaubar, also das kann man einfach mal machen, ohne dass man jetzt groß sich ein Testszenario ausdenkt. Wir hatten da von Kunden, wo wir das Problem hatten, also sie hatten gesagt, eigentlich wollten sie standardisierte Lösungen im Legal-Bereich verkaufen. Da sie aber in den Bereich schwenken wollten, sahen die halt aus, also, Entschuldigung, das ganze Ding sah aus, aber als wäre es ein Steuerbüro, obwohl die hinten dran verschiedene Anwälte hatten und standardisierte Produkte hatten. Also, ist ein bisschen schwer zu, da weiß man, wer es ist, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Ein Problem ist, wir haben gesagt, wir glauben, die Nutzer verstehen die Optik einfach nicht. Also, die verstehen nicht, was der Benefit ist. Das kommt nicht rüber. Mhm. So. Aber da habe ich schon mehrmals damals, die sind sehr addicted. Da habe ich gesagt, weißt du was? Wir machen gerade mal, nehmen uns mal hier 15 Leute und lass mal Folgendes machen. Weil da, wo sie gut ranken, wo sie auf 1, 2, 3 sind, sagen sie, bitte such doch, also, stell dir vor, du brauchst einen Standardvertrag für XYZ und suchst deswegen eine günstige anwaltliche Lösung, mit der du es machen kannst, weil das ist eigentlich ihr Approach gewesen. Und dann haben die Sachen halt angegeben und fing dann halt an, irgendwas wie Fachanwalt, Thema, Ort, sollen sie suchen. So, und da kommst du natürlich auf Anwalt.de und sowas, wo du Listen hast und gesagt, oh, haben sie erkannt, guck mal hier Listen, da kann ich mir jetzt einen raussuchen und da könnte ich 3, 4 Anfragen abschicken, so haben sie immer gesagt. Und dann schau dir die ersten 3 Ergebnisse an. Also, und dann kam es unsere Seite und sagen, das ist ja ein bestimmtes Anwaltbüro, sieht auch sehr wertig aus. Na, ich glaube, das würde ich, also ist ja nur einer, der würde ich wahrscheinlich eher die Listen arbeiten und mehrere fragen. Also, das war ganz klar, dass die nicht verstanden haben, dass die dort Standardprodukte zum günstigen Preis angeben. Erstens war die Seite extrem hochwertig aussah. Und hat außer wie ein teures Anwaltsbüro, verstehst du?
Ja, ja.
Krass. Und das haben alle gesagt, oh, hier bin ich ja bei einem speziellen Anwaltsbüro und ich sollte ja gucken, dass ich nach dem Preis entscheiden kann, also brauche ich ja mehrere und sind instant wieder weg. So, da ist natürlich das Thema von uns ein bisschen vorgeprägt mit der Aufgabe. Nichtsdestotrotz haben alle exakt das Gleiche gesagt, wo du sagen kannst, okay, hier reicht auch nochmal so ein Hausfrauentest aus und schon mal zu sagen, offensichtlich haben wir hier ein ganz massives Problem, dass das nicht verstanden wird. Obwohl es da stand, es stand groß auf der Seite, aber die ganze Optik sah halt einfach nach einem sehr, also richtig so hier KPNG-mäßig. Weißt du, was man irgendwo, weißt du, was hier?
Die Lösungen sind manchmal so banal. Das ist, und manchmal ist das Problem auch so banal, aber ich habe manchmal das Gefühl, wir brauchen diese Komplexität, um es ernst zu nehmen. So. Also, das ist total verrückt. Also, wirklich ein Beispiel, was mir auch schon zum Hals raushängt, aber es ist wirklich ein schönes Beispiel. Bitte, wir haben hier Handraiser, also Leute, die von sich aus anrufen. Ne? Das sind für uns die wertvollsten Kunden. Die sind aber 0,01% und wir brauchen da bestimmt 3-4%. Kriegst du das hin? Habe ich auf die Seite geguckt? Ja, die kriegen wir sogar auf 100%. Guck nämlich an, als ob ich ein UFO wäre. So. Dann sag ich, ja, schreib deine Telefonnummer auf die Seite. Dann ruf doch mal an.
Na klar.
Also manchmal ist die Welt, weißt du, aber das ist so banal, dass es, und selbst das ist dann auf einmal ein Riesending, so, weißt du? Also, Auch dafür brauchst du wieder 1000 Entscheidungszyklen und was das dann alles für Konsequenzen hat und bla bla blub, ne? Kennst du selber alles ja auch. Es muss nicht immer der große Wurf sein. So manchmal ist es sowas Banales wie Design, ja? Oder ne, es sieht nach was aus, was es gar nicht ist, oder es fehlt schlichtweg dem Kunden Informationen und manchmal ist es halt auch ein bisschen mehr, ja.
Genau. Und aber wie gesagt, deswegen habe ich es reingebracht, das ist halt wirklich eine wirklich sehr günstige Schönes Möglichkeit. Beispiel. Kann jeder da draußen machen, indem er sagt, egal was, sag doch einfach, was soll man an der Webseite tun, wo bin ich gut gerankt und habe irgendwie, also ich muss halt gut gerankt sein, das geht. Und dann sagst du Leute, bitte sucht mal, entscheidet auf der Suchergebnisse zwischen den ersten drei Treffern. Manchmal ist bei sehr im lokalen Profil ist mal nicht drin, aber man hat ein bisschen Streuverlust. Wahrscheinlich von den 30 sehe ich dann nur 20, aber ist immer noch billiger als alles andere. Und dann sagst du erstmal, sag mal, warum sie dich. Du musst von einem von den drei entscheiden, anzuklicken, wer wird dir am liebsten anhand der Beschreibung. Dann geh mal alle drei hin, mach die Aufgabe, bis, weiß ich was, kurz vorm Kauf oder beim Lead kannst du auch absenden, ist ja egal, du kannst sagen, schreib Test mit rein oder whatever. Wobei du schreibst bei anderen Lead rein, dann kriegt der blöde E-Mail, sagt, geh bis kurz vor Absenden oder so. Und dann sag, wo du dich, nachdem du es gemacht hast, wen du nehmen würdest und warum. Du kriegst einfach, das ist definitiv jenseits von jeder Statistik, aber oft wiederholen sich so Sachen, wo du sagen kannst, Mist, da muss man jetzt wirklich mal drüber nachdenken. Und das ist immer Absolut. Wieder sehr augenöffnet, weil die Leute, die nutzen das immer anders. Die Sachen kommen auch, da kommen immer Sachen, mit denen ich auch ums Verrecken nicht gerechnet habe. Also das.
Total. Und du hast einfach Einwände pro Produkt sind immer 4 bis 6. Immer. Und manchmal auch 8. Ja. Dann sagen wir mal 4 bis 8. So. Sind aber dann, wenn du sie einmal hast, immer dieselben. Es wiederholt sich dann immer. Also es lohnt sich tatsächlich da auch mal die Kunden zu fragen oder potenzielle Kunden zu fragen oder wie gesagt die Leute, die sowieso auf der Fläche sind. Die haben auch schon jedes Gedöns 100 Mal gehört. Also ja.
Genau. Ich glaube, da haben wir aber relativ viel dazu gesagt. Ich glaube, kann man das Fazit wegmachen, betrachtet zumindest eure Webseite eher als Verkäufer. Denn als verlängertes Marketing, weil die Leute sind bei euch schon im Ladengeschäft. Da hattet ihr auch schöne Grafiken zugehabt in eurer Präsentation.
Ach, die sind gut, ne? Da möchte, ja. Da möchte ich einen kleinen Shoutout machen. Die habe ich nämlich machen lassen. Und zwar von dem lieben Alexei Weigel. Der macht powerpointkurse.com. Der hat mir diese schöne Präsentation gebaut. Ein super Typ.
Schreib mir das mal auf.
powerpointkurs.com, aber ich suche es gerne nochmal raus, dann kannst du es vielleicht nochmal reinpacken, weil
genau, ich bin gerade dabei, damit ich es mit in die
Der ist wirklich jede Empfehlung wert. Der ist echt gut.
Sehr, sehr cool. Da kann man Grafiken bestellen.
Also, total, der hat ja das Ding gebaut. Ja, genau, der hat das komplett gemacht. Also das geht nicht auf meine Kappe. Ich habe nur in meinem wirren Kopf gesagt, so und so hätte ich das gerne für die Leute. Und der hat das dann umgesetzt. Ja.
Sehr cool. Sehr cool.
Ja.
Kommen wir zum Abschluss. Also wer sieht, du hast wahnsinnig viel zu erzählen. Wie gesagt, wir hatten es jetzt schon, glaube ich, viele Jahre, aber immer so 10 Minuten. Nicht so das intensiv. Stimmt. Wobei ich bin ja sehr stark dieser lustigen, wie ziehen wir Leads bei Dirk Kräuter Diskussion, die fand ich sehr schön, die Story, aber den holen wir jetzt nicht noch raus. Aber die hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Also Sales auf einer Sales-Konferenz abzuziehen, war schon irgendwie, das ist schon Next Level gewesen.
Oh, das hat Spaß gemacht. Aber das, genau, ich komme nochmal, dann erzähle ich das mal, weil das war wirklich nett. Das war.
Genau. Genau. Aber ansonsten haben wir uns jetzt wirklich erstmal richtig lange unterhalten, da vor der Tür am Referentendinner. Und das war so cool, dass wir das muss man hier einfach in die Sendung nehmen. Aber du bist ja sehr viel unterwegs und hast ja noch ein paar Termine. Und da, wo kann man dich denn dieses Jahr noch alles sehen?
Zum einen auf der Sales Summit in Hamburg. Das ist eine Veranstaltung vom Thomas Promny.
Sehr gegrüßt an dieser Stelle, der große Blonde aus Hamburg.
Eine sehr, sehr gute Veranstaltung, das möchte ich wirklich mal sagen. Also ich bin zum zweiten Mal da, zum zweiten Mal auch als Rednerin da. Also es ist nicht selbstverständlich, leider nicht selbstverständlich, dass die Teilnehmer auch wirklich das sind, was man versprochen hat. Ne? Also und da wirklich sehr, sehr gut. Kann ich wirklich nur empfehlen. Dann bin ich auf jeden
Fall. Was meinst du damit, dass die Teilnehmer nicht sind, was man versprochen hat?
Naja, ich muss ja also bei euch in der Branche ist es so üblich, dass man als Speaker kostenlos auftritt. Und dann ist natürlich der Deal für mich, okay, dann muss ich natürlich aber auch in der richtigen Audience sitzen. Ne? Also für mich nutzt es ja nichts, wenn ich vor einem Zielpublikum spreche, was für irgendjemanden passend ist, aber eben nicht für mich. Dann ist es ja kein guter Deal. So, ne? Und das spreche ich natürlich auch, wenn ich kostenlos irgendwo hinreise oder so einen Vortrag mache, spreche ich natürlich das vorher mit den Veranstaltern ab. Und bei Sales Summit ist es tatsächlich so, dass du da Entscheider-Level auch hast. Und das ist für meine Arbeit tatsächlich relevant.
Absolut, verstehe ich. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Vielen Dank.
Ja. Ja, okay. Dann Sinn macht Gewinn. Das ist eine Veranstaltung von der Ellen. Muss ich nachreichen den Nachnamen? Ich möchte jetzt nicht falsch aussprechen, das weiß ich jetzt gerade nicht. Die findet in Berlin statt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da geht es tatsächlich um nochmal, wie der Name schon sagt, so ein bisschen Sinnhaftigkeit, Nachhaltigkeit, Klimathemen und wie man das in den wirtschaftlichen Sektor mit reinkriegt. Da freue ich mich super drauf. Das wird, glaube ich, richtig, richtig gut. Dann der Vertriebsmanager-Kongress. Da werde ich einen Workshop machen. Ja, und dann gibt es natürlich noch unser Format Elefant im Raum. Ich weiß nicht, ob man das schon gesehen hat. Da haben wir uns mit dem Patrick Fehnhoff zusammengetan von Outlier Lab. Und da besprechen wir jeden einzelnen Schritt entlang der Customer Journey und wollen mal gucken, welche Themen poppen denn da auf und was wird aus der Perspektive eines Experten, den wir dazu einladen, denn da tatsächlich, ich will nicht sagen falsch gemacht, aber wo ist da noch Luft nach oben? Ja, das sind, glaube ich, so die wichtigsten. Ja.
Und definitiv auch mal Sachen, die wir hier normalerweise nicht haben. Deswegen sehr cool, weil alles, was den Horizont erweitert, ist da sehr cool. Und gute YouTube-Kanäle sind auch immer sinnvoll. Sonst kriege ich immer so komische Vorschläge. Weißt du, also das ist immer...
vielleicht komme ich da noch groß raus bei YouTube. Wer weiß.
Bestimmt. Das ist ja was da alles für
groß ist. Ich hab das Gefühl, mir steht die Welt da noch ganz offen.
Ja, die Welt steht dir jeden Tag offen bis zu dem Tag, an dem es stirbt. Dann ist es zu. Bis dahin ist immer alles wide open.
Genau. Alles möglich.
Zu ändern.
Alles möglich.
Exakt. Ja. Da habe ich noch zwei Hinweise. Und zwar die Kollegen von Trisolut. Die sind die Macher von dem News-Dashboard. Die machen dieses Jahr erstes Mal, also sie haben schon immer so ein Kunden-Event gemacht. Da waren wir auch netterweise immer geladen. Shoutout geht raus. Wir sind hier, kleiner Disclaimer, der Gründer ist man Trauzeuge. Wir sind schon sehr lange eng verbandelt. Das muss man immer dazu sagen. Aber die machen jetzt eine echte Publisher-Konferenz, also für Verlage, Publisher, weil die haben ja das Haupttool, um da Reichweite, also Sichtbarkeit in Google News zu messen. Das kannst du mit Sistrix schlicht nicht. Das ist zu langsam. Da muss, weil sich alle 15 Minuten alles ändert. Und die machen eine schöne Publisher-Konferenz jetzt in Dortmund dieses Jahr im September. Link kommt auch in die Shownotes, genau wie zu allem, was du erzählt hast. Und unser Stammtisch hat auch vier Termine dieses Jahr noch. Wir machen einen schönen Stammtisch bei uns in Darmstadt. Das ist jetzt, wir talken gar nicht in der Kneipe, sondern wir haben immer eine schöne Umgebung. Sieht man auf unserer Landingpage auch. Also wir haben immer eine sehr schöne Location mit Bühne und schmeißen halt ein bisschen Geld in die Getränke. Bugs rein und versuchen immer, Leute, die ich kenne, einzuladen.
Cool.
Genau. Um nach Darmstadt zu bringen, weil Darmstadt ist ja schon eine nette Stadt, wenn man sie gut kennt.
Ich bin gerade auf der Landingpage. Sieht toll aus. Gut aus.
Ja, vielen Dank. Ich sage es den Kollegen weiter, also das macht hier vor allem Rebecca und Erik, kümmern sich, dass der ganze Laden da gut läuft. Aber wir werden jetzt am 23.05. den Alexander Holl haben. Darf auch vielen Dank, weil er von München extra zu uns fährt. Ich freue mich sehr. Ich meine, 121 Watt ist für mich immer ein Riesending. Ich bin da schon lange mit Stefan selber als Dozenten für einen kleinen Kurs. Also wir machen den GSC-Grundlagenkurs. Das ist auch nur viermal ein Jahr. Aber ich freue mich wirklich sehr, weil ich Alexander fachlich extrem schätze. Thema kenne ich noch gar nicht, aber egal, was er erzählt. Also entweder wird es über irgendwas GA4 sein, wo er super tief drin steckt, oder was man lustiges pragmatisch im Arbeitsalltag mit KI machen kann. Ist also nicht so hier, wir bauen riesen Automatismen, sondern er ist ja immer sehr bodenständig, pragmatisch. Das, was du erzählst, kannst du auch direkt sehr gut verwenden. Also das wird sicherlich wahnsinnig gut. Am 11.7. haben wir, glaube ich, also den großartigen André Morris da. Ich glaube, es gibt keinen besten Konversionsoptimierer in Deutschland außer André Morris.
Ich bin großer Fan und da bin ich übrigens auch auf seiner Konferenz dieses Jahr wieder.
Die kann man auch wirklich nur dringendst empfehlen. Der ist auch, weil er genau nämlich nicht zu diesen technischen Konversionsoptimierern gehört. Die sagen, lass uns mal die Buttonfarbe testen, weil er immer sagt, du, wenn ich keinen Kontrast habe in meinem Test, dann ist es Hupe. Da hat er mal einen super geilen Vortrag gehalten. Das war so lustig. Da hat er gemeint, guck mal hier, das sind ganz viele Studien mit welcher Button, wir fingen an, welche Buttonfarbe hatte ich so, weißt du, und dann habe ich gemeint, dann dachte so, Jens, komm rein, das wird lustig. Da guck mal hier und so. Und wir haben die Leute getestet, haben wir auch gemacht, einfach mal so, Buttonfarben-Test und all die ganzen Schwachsinn, die du so machen kannst. Also guck mal hier, und da kann man nach, da haben wir nach 2 Wochen abgebrochen und siehe da, 40% mehr Sales. Ist doch geil. So. Nächste Folie, ja. Edge Badge, die 40% stimmen. Wir haben aber nicht abgebrochen. Nach 4 Wochen waren 40% bei dem anderen und wenn du dir die Sachen auf ein Quartal anschaust, ist es egal. So, weil einfach ganz andere Faktoren reingespielt haben, die dieser Farbe gar nichts zu tun haben. Wetter war eh gerade weniger Bestellung. Man schaut da nur auf die Conversion. Keiner hat sich angeschaut, wie viel wurde im Tag gekauft. War, also egal, was es ist. So, es ist eigentlich, was wir sagen kann, es ist irrelevant. Punkt. Ja. So, und dann ging er bitte drauf, wenn ihr Kinder, ihr braucht starke Kontraste. Und Farben ist kein Kontrast. Ein Wort zu ändern in der Überschrift ist kein Kontrast. Du musst eine Verkaufsbotschaft gegen eine komplett andere testen. Wenn es geht, die Leute unter Kontrolle haben, welche, der kommt ja auch mit ihrem Gehirn, weil wir auch nicht ausgedacht haben, sich auch aus der Wissenschaft entsprechend belesen und angewendet. Wir sind ja Anwender, wir sind ja keine Wissenschaftler, aber wir sollen schon uns auf dem Laufenden halten. Und dann auch ähnlich gesagt, wenn ich halt verschiedene Leute, dann muss ich halt auch die von vornherein schon auf die richtigen Prozesse setzen. Und dann kann ich die eine gegen die andere. Und all diese ganzen Geschichten, die er dann erzählt hat, und hat mir diesen ganzen Mythen aufgehoben, das war so erfrischend und dafür liebe ich ihn einfach. Der ist eh immer lustig bei dem, was er erzählt und hat wahnsinnig guten Inhalt, der einen richtig nach vorne bringt. Und Mario Jung kommt noch vorbei, der macht ja den OMT in Wiesbaden, weil Wiesbaden, Darmstadt, wir kennen es auch schon lange. Das, und der erzählt ein bisschen was über Lead-Generierung über LinkedIn. Wobei ich da ja auch sagen müsse, da hätte ich eigentlich dich fragen müssen, weil du bist ja Top-Lead-Voice in LinkedIn.
Sehr lustig, oder?
Ja.
Sehr lustig. Habe ich mal ausprobiert. Fand ich gut. Also es nervt tatsächlich, diesen Button da zu kriegen. Es ist nicht unmöglich, tatsächlich. Man darf nur nicht schreiben, die Frage ist kacke. Die kannst du so nicht stellen. Das darf man nicht machen, dann wirst du sofort abgestraft. Aber ansonsten kriegt man so ein Ding relativ schnell, aber es hat keinen Nutzen.
Ja doch, also, sieht halt schön aus, siehst du, und wir können drüber reden. Also.
Sie sieht schön aus, aber es hat mir jetzt nicht viel gebracht. Das ist so ein Vanity-Ding wahrscheinlich. Ja, aber mal gucken, ich denke mir was Neues auf. Vielleicht will ich mal eine andere Top-Voice mal werden.
Genau. Ich hoffe, die Zeit aber. Genau. Und am 17.10. kommt der Christopher Wagner, Head of SEO von RP Digital vorbei und erzählt so ein bisschen, was die da Schönes im Publisher-SEO gerade reißen. Und er ist ja auch einer, der sehr, sehr coole und kreative Lösungen immer hat im Bereich Reichweitengenerierung im Publishing-Bereich. Also 4 sehr schöne Gäste für dieses Jahr.
Sehr schön. Cool.
Die wir da hatten. Und dementsprechend freuen wir uns da auch sehr drauf. Genau, damit sind wir fertig. Ich hoffe, dir hat's gefallen.
Ich fand's total nett hier. Ich freue mich auch total, dass du mich eingeladen hast. War richtig schön.
Cool. Wiederholen wir auf jeden Fall mal für die Dirk Kräuter-Geschichte.
Ja.
Genau.
Das machen wir mal.
Genau. Bleibt mir nur noch zu sagen, Kinder, wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst uns Kommentare, ein bisschen Rückmeldung ist immer ganz schön, egal auch wo. Könnt uns auch gerne direkt ansprechen über unsere bekannten Social Media Kanäle. Deine werden wieder angegeben. LinkedIn, Facebook kann man auch einfach den Namen eingeben, findet man auch. Ansonsten sehen Sie ja in der Shownotes. Ja. Wenn man da Kontakt hat oder Bedarf, also offensichtlich weißt du ja, wie Vertrieb und Sales funktioniert. Also wenn man da irgendwie gerade, wenn ihr zu wenig verkauft, einfach melden, vielleicht kann man helfen. Also Nummern ziehen wahrscheinlich, weil du ausgebucht bist, aber irgendwann so nächste Dekade kommt man dann vorbei. Ansonsten natürlich bitte iTunes, Spotify gerne 5 Sterne und Bewertung geben, das hilft uns auch und das von uns raus für heute. Danke fürs Zuhören.
Perfekt. Dann sind wir raus. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
So, und da ist sie schon wieder zu Ende, die heutige Ausgabe vom SEO-Haus. Mit Lisa und ich hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Wir freuen uns auf Feedback, gerne direkt in den sozialen Medien per Direktnachricht oder Mail. Und bitte bewertet uns auf den Podcast-Plattform eures Vertrauens und empfehlt uns gerne weiter. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid und wünscht euch bis dahin Happy Optimizing!